Radio Siegen am Wochenende.
Der virtuelle Hut-Spezial live aus dem Lütz mit Marco Federhen und Rüdiger Schlund. Präsentiert von der Sparkasse Siegen. Gemeinsam dadurch.
Hier ist Radio Siegen am Sonntagnachmittag zu einer ungewohnten Zeit mit einem ungewohnten Format. Wir reden über Corona und die Folgen. Gut, da wird gerade sehr viel drüber gesprochen. Wir haben es aber jetzt mal auf die wirklich Siegen-Wittgensteiner Ebene runtergezogen. Wir reden auch in einem sehr anderen Rahmen als sonst. Der virtuelle Hut ist eine Initiative, die eigentlich aus der Kultur entstanden ist. Und mit dem Verein der virtuelle Hut e.V. haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mal aus dem Lütz, und zwar aus der Aula am Lütz, eine Live-Sendung mit verschiedenen Gesprächspartnern. 7, klingt gewaltig, aber ihr könnt euch zu Hause im Bild davon überzeugen, dass wir die nötigen Sicherheitsabstände einhalten. Denn das Ganze ist nicht nur Radio, das Ganze ist auch ein bisschen Fernsehen unter der virtuellehut.de und auf der Radio Siegen Facebook-Seite. Da könnt ihr euch angucken, wie wir alle so aussehen, die wir da reden. Ob das so erschwinglich ist, ich weiß es nicht. Wir machen nicht umsonst Radio, aber sicher auch für uns mal eine ganz andere Erfahrung, mit Kamera zu arbeiten. Also wenn ihr uns sehen wollt, der virtuellehut.de oder die Radio Siegen Facebook-Seite, und zu hören jetzt die nächsten 2 Stunden hier bei Radio Siegen. Wir reden über Corona, nicht nur über das, was alles schlimm ist, sondern wollen natürlich auch über die Dinge reden, die schön sind. Dafür haben wir Gesprächspartner eingeladen. Ich bin Rüdiger Schlund und gebe weiter an den anderen Moderator des Nachmittags.
Genau. Ich bin Marco Federhen. Vielen Dank, Rüdiger. Und möchte ganz kurz unsere Gäste vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Dr. Gabriele Barten. Sie ist Mitglied der Geschäftsführung bei Achenbach-Buschütten. Ich freue mich, dass er heute dabei ist. Landrat Andreas Müller. Dann Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann, Professor Dr. Martin Grond vom Kreisklinikum in Weidenau, der Psychologe Reinhard Semmerling, Gastronom, Hotelier und DEHOGA-Vorsitzender Thomas Kamer und Sebastian Zimmermann vom virtuellen Hut, der quasi unser Gastgeber ist.
Ja, noch eine wichtige Info für euch zu Hause. Ihr könnt euch beteiligen an der Sendung. Wir haben ja ein Talkformat bei Radio Siegen 3 nach 10 und da haben wir immer sehr viel Publikum sitzen. Was Fragekärtchen ausfüllt, an die Gesprächspartner Fragen gerichtet hat. Das geht natürlich heute nicht, Publikum haben wir nicht, nur Technik um uns herum. Aber ihr könnt euch beteiligen über die Facebook-Seiten, über der virtuellehut.de und über unsere Radesiegen-WhatsApp-Nummer 0271 23 5 mal die 2. Könnt ihr Fragen an uns, an die Gesprächspartner loswerden. Martin Horne ist hier und scannt das alles. Ich glaube, es sind 6 oder 7 Plattformen, die beteiligt sind. Und der Martin wird uns dann immer Zeichen geben, wenn es Fragen aus dem Publikum sozusagen gibt.
Fragen ist ein gutes Stichwort. Und die erste Frage, die geht quasi an den Gastgeber, an Sebastian Zimmermann vom virtuellen Hut. Ich kenne Menschen, die sagen, ja, habe ich schon gehört, finde ich cool, kenne ich noch gar nicht. Sebastian, wer ist der virtuelle Hut? Was stecken da für Ideen hinter?
Ja, vielen Dank, Marco. Also zunächst mal auch herzlich willkommen hier vom virtuellen Hut. Und der virtuelle Hut ist eine Initiative, mittlerweile auch als Verein gegründet und kam aus einer Hilfsinitiative, die wir in Netfen hatten. Wir hatten da ein Sorgentelefon für Menschen, die Hilfe brauchten, die vor allen Dingen bei den Soforthilfeformularen Hilfe brauchten. Und da haben wir gemerkt, dass es eine Gruppe gibt, für die das alles gar nicht greift. Also das waren insbesondere Künstler, die keine regelmäßigen Engagementverträge hatten. Und die haben gesagt, ja, wir wissen überhaupt nicht, wo wir jetzt stehen und wie wir uns irgendwie über Wasser halten können. Und dann habe ich den Martin angerufen, Martin Horne, und habe gesagt, Martin, da müssen wir was machen. Da müssen wir was machen für unsere lokalen Künstler hier, dass wir irgendwie unterstützen können. Und 3 Tage später saßen dann Martin Horne, Dirk Hartmann und ich mit dem nötigen Sicherheitsabstand in einem Raum. Und wir haben eines der produktivsten Brainstormings, zumindest meines Lebens, gehabt und haben dann den virtuellen Hut aus der Taufe gehoben und gesagt, wir streamen aus dem Lütz, das war so damals unsere Idee, Kulturveranstaltungen, um Spenden zu sammeln, um daraus langfristig Künstler und auch diejenigen, die an der Kunst beteiligt sind, indem sie den Ton, wie jetzt auch heute hier, oder das Bild oder das Licht machen, die einfach unterstützen zu können und denen so ein bisschen die Perspektivlosigkeit zu nehmen und zu sagen, hier, da machen wir was gemeinsam und da steht eine Region dahinter.
Wie ist es bis jetzt angelaufen?
Das ist sehr gut angelaufen und das ist vor allen Dingen auch der Unterstützung des Kulturbüros Siegen zu verdanken. Wir haben dann direkt mit Jens von Heiden gesprochen. Er hat gesagt, ja, was für eine tolle Idee, ich stelle euch das zur Verfügung. Und dann haben wir innerhalb von einer Woche die erste Show oder beziehungsweise fast den ganzen Plan von 14 Tagen auf die Beine gestellt. Denn eine Woche nach diesem Brainstorming fand die erste Veranstaltung statt. Mhm. Und innerhalb von 14 Tagen haben wir dann 11 Shows gemacht, haben mittlerweile ungefähr 10.000 Zuschauer damit erreicht und haben auch fast genauso viele Spenden in Euros bekommen in dieser Zeit. Also wir sind zufrieden, auch das Feedback, was wir bekommen haben, auch von unseren Zuschauern, war überwiegend sehr, sehr positiv. Viele Leute, gerade in den ersten Shows, haben gesagt, endlich ein Stück Normalität. Und das war auch was, was wir damit transportieren wollten.
Wie geht's denn weiter, wenn man wieder mit Publikum arbeiten kann? Wird's den virtuellen Hut dann auch nach wie vor geben?
Ja, also wir haben gerade durch die Vereinsgründung, wollen wir eben da eine langfristige Unterstützung der Künstler mit aufziehen. Also wir denken da tatsächlich auch über die Zeiten des Kontaktverbots hinaus und wollen versuchen, gerade hier lokale Künstler und Kulturschaffende langfristig zu unterstützen und immer wieder Möglichkeiten anzubieten und auch vielleicht mit ihnen zusammen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Reinhard Semmerling, erstmal müssen wir uns entschuldigen. Im Vorfeld haben wir Sie als Reinhold Semmerling angekündigt, wobei Reinhold und Reinhard sehr dicht beieinander liegen. Aber ich glaube, der größte Pressefauxpas war, dass wir Sie immer noch als leitenden Psychologen der DAK Kinderklinik oder Chef angekündigt haben. Sie waren mal leitender Psychologe, aber das war zwischen 83 und 2012. Das müssen wir hier mal klarstellen. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber Sie haben offensichtlich so einen guten Eindruck hinterlassen, dass Sie es irgendwo immer noch sind. Bleiben wir in der Psychologie. Wie wichtig ist Kultur in solchen Phasen oder Zeiten für die Menschen?
Überlebenswichtig, sage ich jetzt mal etwas zugespitzt. Ich finde das enorm wichtig, gerade jetzt dafür zu sorgen, dass viel Kultur auf allen möglichen Kanälen, auf allen möglichen Ebenen passiert, weil das den Menschen schlichtweg gut tut. Wir brauchen Kultur, dringend.
Was macht ein Psychologe, wenn er in Quarantäne ist?
Der probiert dann das aus, was er sein Berufsleben lang versucht hat, seinen Patienten mit auf den Weg zu geben, nämlich möglichst gute Strukturen in den Alltag reinzukriegen. Ja. Und bis jetzt habe ich da ganz gute Erfahrungen mit mir und mit uns gemacht. Es hat funktioniert. Wir machen Pläne, wir überlegen genau, wie wir unseren Alltag gestalten, wir überlegen, wie wir da ein Gleichgewicht hinbekommen an Anforderungen, Verpflichtungen und irgendwo auch Dinge zu tun, die uns Spaß machen, die uns gut tun. Mhm.
Ja, wir haben ja vorher gesagt, der Anspruch ist auch von diesen zwei Stunden heute Nachmittag, dass wir eben nicht nur sagen, wie furchtbar alles ist, sondern auch, wie positiv das ist. Und ich glaube, dass wir gerade in diesem Kulturbereich jetzt schon feststellen, da sind Dinge entstanden, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Wer hätte vorher gedacht, dass man innerhalb von wenigen Tagen so ein Format auf die Beine stellen kann mit Merchandising, also ein Online-Shop, mit der entsprechenden Technik, mit Menschen, die sich auskennen, die sich einbringen. Also ich glaube, das ist schon mal ein sehr schönes Vorzeichen, wo man sagen kann, das Positive überwiegt zwar nicht, aber es gibt diese positiven Punkte, die sollen natürlich durchhalten. Herr Semmerling, die Struktur, kann man es damit auch übertreiben? Dass man jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Stress hat, um sich zu strukturieren?
Mehr Stress? Ja, also das gegenteilige Problem ist eher der Fall. Also wenn ich so in den Tag hineintrödle, keinen Plan habe, wie ich den Tag gestalten soll, das gilt jetzt vor allen Dingen für die Menschen, die zwangsweise zu Hause sind, die zu Hause sozusagen ihr Alltagsrad neu erfinden müssen. Das ist ja eine völlig ungewohnte Situation. Das kennt man normalerweise nur vom Wochenende oder vom Urlaub. Aber jetzt zwangsweise als Familie zu Hause zusammen zu sein, und dann einen sinnvollen Ablauf hinzukriegen, da braucht man schon, glaube ich, einen guten Plan. Übertreiben sehe ich eher nicht so als das Problem. Wichtig ist eher, dass man es überhaupt tut, dass man sich, und zwar möglichst am Tag vorher überlegt, was mache ich am nächsten Tag. Nicht am Frühstück jetzt plötzlich die Idee hat, ja, was machen wir denn heute? Und alle sind überfordert. Wenn man es Tag vorher macht, Kinder mit einbezieht, kann man eine schöne, vielleicht sogar eine Wochenplanung machen.
Ja, das mit der Langeweile. Also ich war öfter im Baumarkt die letzten Wochen. Da ist es ziemlich voll und da gibt es tatsächlich auch leere Regale. Also die Projektarbeit ist, glaube ich, sehr, sehr beliebt gerade bei den Leuten zu Hause.
Also ich habe festgestellt, dass ich Dinge gemacht habe, die seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Aufgeräumt, entrümpelt, alte Ordner weggeschmissen etc. Quasi so ein bisschen nochmal die Reset-Taste gedrückt. Und das war so ein Erfolgserlebnis, wenn man abends nach Hause kam und man hat diese Dinge dann wirklich vom Tisch gehabt.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Andreas Müller, Landrat, ihr hat, glaube ich, turbulente Zeiten hinter sich, wahrscheinlich auch noch turbulente Zeiten vor sich. Wie ist so momentan die Situation im Kreis? Ganz allgemein gefragt. Stand der Dinge, ein Update bitte.
Ja, wir sprechen intern schon seit 2-3 Wochen von der Krisenroutine. Die kann sich auch einstellen, weil es Struktur, es hat der Psychologe ja gerade vorgegeben, die haben wir auch versucht aufrechtzuerhalten, aufzubauen. Sprich, wir sind jetzt auch wieder in vergleichbaren Tagesabläufen, wann welche Krisenstabsbesprechung stattfindet, wann welche Fallzahlen reinkommen, gemeldet werden, erledigt werden müssen. All das sind jetzt wiederkehrende Prozesse geworden. Insgesamt, wie stehen wir da im Moment ja, was die Fallzahlentwicklung der Infizierten angeht, sehr, sehr gut. Das kann man nicht anders sagen. Wir gehören im Moment zu den Regionen in Nordrhein-Westfalen, die die wenigsten Infizierten haben. Sind im Moment bei den Top 5 noch dabei. Aber alle fragen mich auch, wie kommt das, dass es bei uns so wenig im Nachbarkreis Olpe beispielsweise, der ja schon als Hotspot gilt, mit der meisten Fälle. Ich habe am Anfang immer gesagt, Glück ist mit den Tüchtigen. Wir waren in jedem Falle tüchtig, sehr früh schon. Und vielleicht haben wir jetzt auch noch ein bisschen Glück dazu bekommen. Es hängt einfach von sehr vielen Einzelfaktoren ab, ob Menschen, die infiziert sind, das selbst feststellen, ob sie früh genug getestet werden, ob sie selbst auf uns zukommen, ob es entdeckt wird, ob die Infektionskette zurückverfolgt werden kann. Und wenn das eben alles nicht gelingt und mehrere Faktoren nicht gelingen, dann ist es eben so, dass jemand schon eine Woche oder zwei erkrankt war, vielleicht ganz leichte Symptome nur hat, vielleicht auch gar keine und eben auf diesem Wege ganz viele andere dann doch angesteckt wurden. Mhm. Die Fälle gibt's zuhauf, das kann die eigentlich nicht so sinnvolle Kaffeetafel zu Hause gewesen sein, das kann aber natürlich auch, wie wir es im Nachbarkreis erlebt haben, in einer Pflegeeinrichtung sein, dass also eine Pflegekraft oder ein Therapeut vielleicht selbst infiziert ist, das nicht früh genug entdeckt wurde und schon ist sehr, sehr schnell dann eine hohe Fallzahl vorhanden. Mhm. Insgesamt kann ich den Vorrednern nur recht geben und mich anschließen. Ich glaube, dass die Region das Thema sehr, sehr gut wegsteckt. Alles, was ich mitbekomme, das sehr geordnet läuft, sehr viel Verständnis auch für ja sehr weitreichende Eingriffe in persönliches Leben im Moment von Seiten des Staates stattfindet. Also da vorweg schon mal bei allen Themen, die noch kommen mögen, erstmal ein großes Kompliment. Im Moment stehen wir sehr, sehr gut da.
Gibt es einen Erklärungsansatz, warum ausgerechnet die kleinste Gemeinde im Kreis, nämlich Erndebrück, Nachbarkommune Bad Berleburgs, warum die noch ohne offiziellen Fall ist? Weiß der Krisenstab da mehr als wir?
Das sagen wir natürlich nicht. Nein. Die Erndebrücker selbst, habe ich bei den sozialen Medien beobachtet, behaupten ja, die Radarstrahlung könnte zum Beispiel schuld sein, dass das Virus sich nicht hochtraut oder dass die
Berge... Die Luftabwehr, genau.
Ja. Luftabwehr. Die Bundeswehr hat das alles fest im Griff. Nein, es ist ja festzustellen, dass tendenziell eher im städtischen Bereich eine höhere Betroffenheit einfach durch mehr Menschen auf engem Raum, durch mehr ÖPNV-Nutzung und vieles andere stattfindet. Das kann man natürlich auch umkehren, dass also in zersiedelten Bereichen eher weniger Infizierte zu beobachten sind, wenn man sich denn an die Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote hält. Insgesamt darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die wunderschöne Gemeinde Erndebrück so rund 3% Bevölkerungsanteil am Kreis haben. Das heißt also, die hätten, selbst wenn wir jeden Infizierten kennen würden, nach aktuellem Stand so 7-8 Fälle, die ihnen zustehen müssten, nach statistischen Maßstäben. Also es wird sie sicherlich auch da geben, aber nicht in einer so großen Zahl.
Professor Dr. Martin Grond vom Kreisklinikum. Wie ist bei euch im Krankenhaus so Stand der Dinge? Noch Ruhe?
Also, ja und nein. Also bei manchen Krankenhäusern stand ja, wir würden alle bis zur Erschöpfung arbeiten. Das stimmt nicht. Wir kommen sehr gut hin mit den Ressourcen, die wir haben und mit den Patienten, die wir haben. Das Problem ist aber so die Angst vor der Angst, weil wir wissen nicht, was morgen ist. Und das macht uns natürlich große Sorgen. Das macht den Mitarbeitern große Sorgen. Wir versuchen immer, einen Teil der Mitarbeiter möglichst zu Hause in Quarantäne zu haben, so als Mannschaft B, wenn mal innerhalb des Krankenhauses sich der Keim ausbreitet, was ja jeden Tag sein kann. Mhm. Also es ist eher so dieses Krisenmanagement, was sehr anstrengend ist, nicht der Patient primär. Und dann gibt es natürlich neben den Corona-Patienten alle anderen Patienten auch noch. Das heißt, die schweren Erkrankungen, die wir vorher hatten, Schlaganfall, Herzinfarkte, das läuft ja weiter. Das heißt also, auf der einen Seite müssen wir sehr konzentriert, sehr achtsam arbeiten und natürlich mit sehr viel Sorgen um die Mitarbeiter arbeiten. Und das ist schon eine sehr zermürbende Situation.
Mhm. Viele Menschen sagen, wir stehen erst am Anfang der Pandemie. Würden Sie das so unterstreichen?
ich glaube, keiner weiß, an welchem Punkt wir stehen. Wir müssen jeden Tag auf den nächsten Tag gucken und uns immer vorbereiten auf alle Eventualitäten. Mhm. Und das war am Anfang natürlich wahnsinnig schwer. Auch, wir hatten ja alle keinen Plan für so etwas. Jetzt haben wir den bekommen. Jetzt haben wir die nötige Schutzausrüstung. All diese Dinge mussten wir mühsam zusammenbekommen. Das haben wir jetzt auch geschafft. Und da war auch die Bevölkerung hier extrem hilfreich. Das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Mhm. Ein Nachbar klingelt und bringt mir 18 FFP2-Masken, die er zu Hause hat, und sagt, die brauchen wir jetzt dringender. Es gab auch Lackierer hier aus der Umgegend oder andere Industrielle, die Spenden an Schutzkleidung gemacht haben. Das fand ich ganz toll. Und keiner will genannt werden. Das ist überhaupt das Allerbeste. Mhm.
Vielleicht noch mal kurz der Hinweis, wenn ihr Fragen an unsere Talkrunde habt, dann könnt ihr das gerne über Facebook tun oder ihr schreibt uns eine WhatsApp unter einer ganz einfachen Nummer, die sogar ich mir merken kann, 0271 23 5 mal die 2. Herr Grund, Stichwort Masken fiel gerade. Ab morgen ist Maskenpflicht Bus und Bahn und wenn wir einkaufen gehen. Machen Masken aus Ihrer Sicht Sinn? Also man sieht momentan die schönsten Masken mit irgendwelchen Applikationen, bunten Bildchen etc. Wie sehen Sie das? Weil es auch da wieder Kritiker gibt, die sagen, alles Unsinn.
Wisse, da ist keiner weiß, bin ich dafür. Es ist doch so, wir haben am Anfang darauf gesetzt, zu sagen, wir müssen die Intensivkapazität hochschrauben, wir müssen Beatmungsgeräte haben. Aber vergessen Sie nicht, wenn Sie einmal am Beatmungsgerät sind, haben Sie mehr oder weniger verloren. Mhm. Das heißt, wir müssen wirklich alles tun, damit man da gar nicht erst hinkommt. Mhm. Und wenn es die Maske ist und wenn es die Summe der Maßnahmen ist, und das ist in der Medizin ja immer, dann ist mir jeder kleine Teil recht, den man irgendwo hinkriegt, ohne dass man sich zu sehr verbiegen muss. Und ich verbiege mich nicht damit, wenn ich mit einer Maske ab Montag zum Einkaufen gehe.
Ja. Martin Horne, du gibst mir ein Zeichen, wir haben eine Frage.
Genau, also zunächst, wir haben schon über 300 Zuschauer mittlerweile, die uns hier auf 5 verschiedenen Kanälen sozusagen verfolgen. Hier kommt sehr oft der Hinweis rein, dass die Chorszene sehr darunter leidet, dass sie nicht mehr miteinander proben können. Also das ist nicht nur für die musikalischen Leiter ein Problem, sondern auch für die Chorsänger, die einfach die Gemeinschaft vermissen, sich einmal die Woche mit Freunden zu treffen und gemeinsam zu singen. Aber ich habe hier auch von einer Ina H. Die Frage, das Krenbacher Krankenhaus wurde wegen der Corona-Krise öffentlich wirksam reaktiviert. Warum wurde es überhaupt geschlossen, wenn es doch offensichtlich relevant ist? Und warum setzt sich Andreas Müller mit einem Brief an die Landesregierung für Gotteshäuser ein, aber nicht für die kulturelle Belange, wie zum Beispiel Theater, Kinos und so weiter?
So, nach vorne anfangen?
Fangen wir vorne an.
Also, der erste Hinweis war der Chorgesang. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Bin ja selbst in der Szene auch sehr lange aktiv gewesen. Jetzt leider eher weniger. Das gilt natürlich für alle Zusammenkommen, für alle Gemeinschaftsaktionen, ob das der Sport ist oder die Kultur und vieles darüber hinaus. Die leiden im Moment sehr und die Beispiele, die das auf virtuellem Wege im Moment tun, sind mir auch bekannt, aber sind noch sehr, sehr vereinzelt, wenn ich das richtig wahrnehme. Der zweite Teil war Grädenbach. Gut, das war damals eine sehr schwere, schmerzhafte Entscheidung für das nördliche Siegerland vom damaligen Träger. Insgesamt wurden dadurch in der Region ja nicht weniger Betten vorgehalten. Das ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen. Die Bettenanzahl insgesamt in der Region wurde ja vergleichbar gehalten. Und nun haben wir in der Anfangsphase, wie Professor Grund es eben ja dargestellt hat, ein Maßnahmenbündel begonnen vorzubereiten. Und am Anfang der Situation war vor allen Dingen die Rede von der Erhöhung der Intensivkapazitäten, der Beatmungsplätze. Und wenn wir nach Italien und Frankreich, viele andere Regionen schauen, brauchte es nach der Erfahrung, die wir aus den Ländern gemacht haben, so eine Art Überlaufbecken. Also wenn die Krankenhäuser, die natürlich erster Versorger sind für schwere Krankheitsverläufe, überlaufen im wahrsten Sinne des Wortes, also mehr Patienten da sind als Bettenkapazitäten, dann sollte dafür eine weitere Ausweichkrankenhaus geschaffen werden. Das haben wir in der Zwischenzeit getan. Wir haben also Grädenbach als Infrastruktur, die noch sehr, sehr gut erhalten war. Das Krankenhaus ist ja erst vor gut 2 Jahren geschlossen worden, mit vielen Einrichtungen wie zentraler Sauerstoffversorgung und viele mehr einfach noch vorhanden waren. Deshalb sehr gut geeignet war, das binnen 2, 2,5 Wochen in einen Stand-by-Modus zu versetzen. Darüber hinaus haben wir jetzt die Pläne natürlich in der Zwischenzeit verfeinert und auch erweitert. Sind beispielsweise mit der Zelenus-Klinik in Hilchenbach im Gespräch. Wenn es denn so käme, dass dort dann eben nur noch wirklich absolut notwendige Reha-Maßnahmen fortgeführt würden und darüber hinaus zur Verfügung stehende Betten dann eben fürs Überlaufen aus Krankenhäusern genutzt werden können. Im Moment ist die erfreuliche Botschaft, dass in allen Krankenhäusern in unserer Region aber noch Plätze frei sind, viele Betten frei sind, auch im intensivmedizinischen Bereich, auch bei den Beatmungsplätzen. Das heißt also, wir hoffen, so wie es auch Herr Grund eben gesagt hat, vor allem da, dass wir durch geeignete Schutzmaßnahmen verhindern, dass es schwere Krankheitsverläufe gibt. Und für die Fälle, die es geben wird, sehen wir uns im Moment auch in dem Krankenhausinfrastruktur sehr gut aufgestellt.
Und dann waren da noch die Kirchen.
Dann waren da noch die Kirchen, ja. All die Maßnahmen, die im Moment von Politik getroffen werden, funktionieren nur, wenn sie nachvollzogen werden können. Das ist meine Einschätzung im Moment. Und wir hatten bis letzte Woche aus meiner Sicht ein sehr, sehr großes Verständnis in der Bevölkerung für all die Eingriffe, die ja in die persönliche Freiheit stattgefunden hat. Das änderte sich und das ändert sich auch zunehmend aus meiner Sicht, wenn Lockerungen a zu schnell und zu wenig nachvollziehbar begründet beschlossen werden. Genau das hat von seitens der nordrhein-westfälischen Landesregierung aus meiner Sicht stattgefunden. Es hat ein Ungleichgewicht gegeben, in dem zum Beispiel Einzelhändler bis 800 Quadratmeter öffnen können, darüber hinaus nicht. Sie durften bis Freitag auch ihre Flächen nicht verkleinern, ab Montag jetzt dann nach großem Druck doch. Einrichtungshäuser sollen geöffnet werden können, Warenhäuser nicht. Das ist alles nur noch sehr, sehr schwer vermittelbar, wenn gleichzeitig Grundrechte nicht ausgeübt werden können. Und Religionsausübung ist ein sehr, sehr hohes Gut, das bei uns von Seiten des Grundgesetzes geschützt ist, deren Ausübung. Und wenn man das auf der einen Seite weiterhin grundsätzlich verbietet, also nicht die Möglichkeit eröffnet, es auszuüben unter bestimmten Abstands- und Hygieneregelungen. Wir können auch über Demonstrationen beispielsweise sprechen, auch ein sehr, sehr hohes Gut in unserem Rechtsstaat, die teils komplett unterbunden wurden. Auf der anderen Seite treffen wir uns aber alle unter der Woche oder samstags in der City-Galerie. Das ist nur noch sehr, sehr schwierig nachvollziehbar und dahingehend war meine Kritik, glaube ich, auch nach wie vor berechtigt und auch von einem großen Teil der Bevölkerung hier unterstützt, nach meiner Wahrnehmung, ist dieses Entweder-Oder, dieses zweierlei Maßsetzen, das ist nur sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und das habe ich zum Ausdruck gebracht.
Ich würde jetzt gerne mal so auf die Arbeitgeberseite gehen. Neben mir sitzt Dr. Gabriele Barten. Sie ist Mitglied der Geschäftsführung bei Achenbach in Buschütten. Wie viele Mitarbeiter haben Sie aktuell genau?
Ungefähr 470.
Wie geht es Ihnen und wie geht es Ihren Mitarbeitern?
Sagen wir mal so, Achenbach-Buschütten gehört zum Maschinen- und Anlagenbau. Derzeit haben wir noch ein gutes Maß an Normalität retten können. Das hängt auch damit zusammen, dass wir uns sehr, sehr ernsthaft und wirklich paritätisch besetzt auch mit dem Thema Vorsorge, Gesundheitsvorsorge beschäftigt haben. Also ich glaube, wir haben den Schritt vom Ich noch zum verstärkten Wir ganz gut hinbekommen. Dass wir noch relativ viel Normalität erleben im Gegensatz zum Gaststätten, zum Handel, das hängt einfach mit unserem Geschäft zusammen. Wir bauen große Maschinen und Anlagen. Wenn Sie bei uns heute in die Montagehalle gucken, sieht die super aus. Da sind jede Menge Maschinen, die darauf warten, ausgeliefert zu werden. Das wiederum ist sehr schwer. Produktionsabläufe, die bei uns weltweit sind, die sind extrem gestört. Wir gehören vielleicht oder mit Sicherheit zu den 150 Weltmarktführern hier in ganz Südwestfalen, die nur deswegen, also die mit ihrem Spezialisierungstrend einfach darauf angewiesen sind, in die ganze Welt zu liefern. So, und damit ist es so, dass unsere großen Schwierigkeiten sich abzeichnen, die Auftragseingänge, aber nicht nur bei Achenbach, sondern eigentlich im gesamten Maschinen- und Anlagenbau und in der gesamten Industrie, die brechen extrem ein. Es gibt Industrieunternehmen, die sehr stark mit Lieferketten arbeiten und die natürlich jetzt, wo dann ein Dominostein umfällt und dann kommen einfach die Teile nicht mehr herbei. Das Problem haben wir weniger, weil wir glücklicherweise, also weniger mit Lieferketten arbeiten. Wir haben auch eine Entscheidung gefällt vor ein paar Jahren und das ist wirklich total interessant, aus einer ganz anderen Motivation, nämlich unsere Fertigung zu vertiefen, eine neue Fertigungshalle zu haben, eigentlich mit der Motivation, unsere Schlüsselkomponenten, die die Marke Achenbach-Buschütten ausmachen, zu schützen, selber vor Ort im direkten Kontakt weiterzuentwickeln und so weiter. Jetzt ist diese Fertigung, die wir selber haben, natürlich auch ein gewisses Maß an Flexibilität, an Unabhängigkeit, dass das, was wir produzieren wollen, wir auch produzieren können. Was für uns das Riesenproblem ist, wenn Sie jetzt Achenbach selber ansprechen, ja, unsere Produktion ist nicht am Werkstor von Achenbach beendet, sondern die geht weiter. Die Maschinen werden bei uns weitestgehend vormontiert, es werden Testläufe gemacht, aber dann gehen die in die anderen Länder. Dort wird die Vor-Ort-Montage gemacht, unter Führung von Achenbach, mit Menschen. Ja? Und die müssen in Betrieb genommen werden können. Und da zeichnet sich eine andere Sache ab. Wir erleben einen disruptiven Prozess, der uns mit einem unglaublichen Maß an Unsicherheit erfüllt. Wir wissen nicht, was kommt, welches Zukunftsszenario tritt ein. Das hat natürlich, gerade in diesem Kontext, gibt das auch der Digitalisierung, über die wir alle seit Jahren sprechen, nochmal einen richtigen Schub. Das heißt, viel mehr als zuvor nutzen wir die Möglichkeiten, die die Digitalisierung offenbart oder eröffnet. Gleichzeitig erleben wir aber auch die Grenzen. Weil man kann sich abstimmen über Videokonferenzen und so weiter, wenn die Technik einigermaßen funktioniert. Aber wenn es darum geht, ja, diese Maschine aufzubauen, die Inbetriebnahme zu machen, das müssen wir selber machen. Da müssen hochqualifizierte Ingenieure von uns vor Ort reisen. Ja? Und auf der anderen Seite, das andere Problem, was wir haben, ist vom Auftragseinbruch mal abgesehen, ist, dass das, was wir an Anfragen bekommen, und wir bekommen noch hier und da eine Anfrage, ja, das ist damit verbunden, dass wir in die Länder reisen können. Ja, das können wir im Moment nicht. Mhm. Und immer wenn es, und das meine ich mit Grenzen von Videokonferenzen, wenn es um große Abschlüsse geht, um ganz wichtige Dinge, die mit großen Risiken seitens unserer Kunden verbunden sind, können wir eine solche Besprechung noch dazu, wenn das, sagen wir mal, mit Koreanern, mit Chinesen oder wem auch immer ist, das geht nicht über Videokonferenz. Also es zeigt die Möglichkeiten, die man natürlich sofort einsetzt, noch viel stärker als zuvor, aber es zeigt eben auch die Grenzen auf, dass immer, wenn es um Vertrauen geht, es eigentlich so sein muss, die Face-to-Face-Begegnung. Das heißt, es wird nicht substituiert, sondern es kommt einfach dazu.
Neben Ihnen sitzt Thomas Kamer. Thomas, du bist Gastronom, Hotelier und DEHOGA-Vorsitzender. Und jetzt will ich die Stimmung nicht ganz runterziehen, aber mit eurer Branche möchte ich zurzeit nicht tauschen. Wie ist es aktuell? Jetzt nicht nur hier in Siegen-Wittgenstein, sondern du hast ja da einen sehr guten Überblick.
Das kann man ja bundesweit sehen, das kann man europaweit sehen. Natürlich katastrophal, weil wir waren ja natürlich mit die Ersten, die von quasi auf Null gestellt wurden. Und wir werden sicherlich auch mit die Letzten sein, die überhaupt mal irgendwie wieder in Fahrt kommen dürfen. Mhm. Wenn dann natürlich auch dieses Unwort neue Normalität wird uns dann auch treffen. Wie denn dann natürlich das Geschäft weitergeht, wissen wir natürlich auch nicht. Selbst mit den ganzen Sicherheitsmaßnahmen, Abstandsregeln. Wir haben uns ja auch schon Gedanken gemacht, wie könnte man sowas machen. Mhm. Nur, ich sag mal, dieses sogenannte Vorkrisenniveau wird bei uns auch lange dauern. Erstens, weil auch schon mehrfach in den Medien gehört, ein einmal nicht verkauftes Schnitzel wird nicht mehr nachgeholt. Ein 50. Geburtstag, der abgesagt worden ist, wird nicht in 4 Monaten nachgefeiert werden. Solche typischen Familienfeiern. Mhm. Und dann, wenn natürlich die Abstandsregeln auch bei uns gelten, was ja richtig ist, weil die Gesundheit nach wie vor an erster Stelle steht für alle Beteiligten, wird der Umsatz nicht generiert werden können. Also von daher wissen wir gar nicht, wo es hingeht.
Frau Barton, Sie wollten was sagen?
Ja, ich denke, wenn man diese beiden Pole nimmt, also Firmen, die große Maschinen und Anlagen bauen, denen es jetzt noch relativ gut geht, ja, dann eben die Gastronomie, die von jetzt auf gleich auf Null zurückgefahren ist. Wenn man auf der anderen Seite vorher gehört hat, dass eigentlich Deutschland das ziemlich gut hingekriegt hat, die Kurve abzuflachen, dass die Krankenhäuser sich entsprechend vorbereitet haben und dass das eigentlich sich ziemlich gut aussieht, dass es vielleicht ein Impfstoff oder ein Medikament dabei ist, entwickelt zu werden im Gegenstromprinzip, dann stellt sich, finde ich, für uns, so unterschiedlich unsere Situation ist, einfach die Frage, wann sind die Folgen der Virusbekämpfung schlimmer als die Viruserkrankung selbst. Also, und wenn man an die Folgen sieht, wenn man die Folgen bedenkt, sind die schon dramatisch. Und nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, wenn man an Rezession denkt und so weiter, sondern ich denke auch mit Blick auf Herrn Semmerling, Existenzängste, Arbeitslosigkeit und so weiter, die machen auch krank. Mhm. Ja? Der Virus sicherlich, aber das macht auch krank. Also ich finde, es geht gar nicht um dieses Entweder-Oder. Entweder mehr Gesundheitsvorsorge oder mehr Lockerung im Wirtschaftsgeschehen. Und was Sie anfangs gefragt haben, diese sogenannte neue Normalität, die ich recht zynisch finde, es begegnet einem ja auch schon mal Menschen, die sagen, die so ein wenig diesen Rückzug ins Private, in die Entschleunigung sehr loben. Aber dann sage ich mir auch, das muss man sich auch leisten können.
Ja.
Ja? Und da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man das so sagt. Und der Rückzug ins Private kann in manchen Situationen auch Not bedeuten, Gewalt oder was auch immer. Ich wage das nicht zu beurteilen, aber ich habe das Gefühl, die psychosozialen Folgen müssen auch sehr stark mit einberechnet werden, wenn man das Thema Lockerung anspricht. Also ich glaube, es muss gelockert werden.
Es muss gelockert werden, nur
wie gesagt, unter den entsprechenden Auflagen.
Genau, und was wir alle Industrie und Gewerbe, also Industrie, Handel, Gewerbe schlicht und ergreifend wissen wollen, natürlich einen Fahrplan. Auch wir beispielsweise, also wir sind nicht dafür, beispielsweise am 4. Mai wieder aufzumachen. Das ist unverantwortlich. Ich sage beispielsweise, ruhig den ganzen Mai mal noch dicht machen, um wirklich solide ein Polster zu schaffen für uns alle, um dann vielleicht nachzudenken, okay, dann können wir mal langsam anfangen. Ich persönlich finde auch diese Öffnung der Teilgeschäfte, wo Sie eben drüber gesprochen haben, Herr Müller, auch nicht in Ordnung. Man hätte jetzt in der Tat noch 4 Wochen sagen müssen, so jetzt müssen wir mal die Füße zusammenhalten, um dann zu sagen, jetzt geht es in die richtige Richtung.
Gut, da muss man natürlich dabei sagen, nicht jeder hat den finanziellen Atem.
Ja.
Viele sind hochverschuldet. Ich habe mit Gastronomen gesprochen, die eine Immobilie haben, die abgezahlt ist, die durch die Kurzarbeit natürlich überleben können. Ich will noch eine Sache vorausschicken. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung haben wir einige Mails noch bekommen. Ja, warum wir denn nicht dabei sind als Reiseunternehmer oder Busunternehmen. Das möchte ich doch mal vorwegschicken. Wir haben viele, viele andere betroffen. Aber hätten wir alle Vertreter davon eingeladen, wäre das hier eine Großveranstaltung geworden. Bernd Fuhrmann ist Bürgermeister von Bad Berleburg. Wie ist die Stimmung im Rathaus?
Sie ist genauso vielschichtig, wie ich jetzt die Diskussion hier erlebe.
Ja.
Weil sich ja genau das, was sozusagen von den Unternehmen bis zur Bürgerschaft über das, was in Politik sich abbildet, eben genau sich bei uns auch widerspiegelt. Bei den Kolleginnen und Kollegen im Hause, in der persönlichen Betroffenheit auf der einen Seite, aber auch in der Frage der Organisation, dieses zu strukturieren alles und systematisch, strategisch damit umzugehen. Das ist ja ein Prozess, ich versuche mich mal so zu erinnern, Andreas, wo wir eine Seite im 12. März unterwegs sind, genau mit dem Thema auch. Und auch wir bei uns im Hause seit dem 12. März eigentlich täglich eine Stabssitzung haben, also täglich um 10 Uhr per Videokonferenz die verantwortlichen Mitarbeiter aus dem Hause heraus sich zusammenschalten. Gott sei Dank dieses Wochenende mal auch Pause und Luft, weil wir davon ausgehen, dass am nächsten Wochenende durch die Änderungen, die angekündigt sind, es nochmal durchaus wieder auch Dinge geben wird, die am Wochenende passieren müssen. Also die ganze Bandbreite ist letztendlich festzustellen. Und das ist auch gut so, weil das ist wichtig, dass wir genau das verbinden können, weil auch die Diskussion, die wir geführt haben, bildet sich ja genau eben auf der kommunalen Ebene, genau in dieser Bandbreite ab. Ja. Und deswegen ist es wichtig, auch in der ganzen Bandbreite mit allen zu kommunizieren und die Themen anzunehmen, nicht kaputt zu diskutieren oder nicht im Grunde dagegen zu halten, sondern sich annehmend letztendlich damit zu beschäftigen und daraus Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Deswegen bin ich auch so begeistert von diesem Format hier, weil genau an diesen Stellen eben deutlich wird, wie wir eigentlich das, was wir im Sinne der Digitalisierung schon längst hätten tun können, jetzt natürlich sehr schnell agieren können. Und von da aus, Herr Zimmermann, ist es einfach so, ist, dass es wirklich klasse ist, dass aus einer Idee innerhalb einer Woche sozusagen etwas wird. Und das spüre ich an vielen Stellen, auch bei vielen Menschen und auch die Hilfsbereitschaft ebenso groß ist. Genauso wie beschrieben.
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten aus dem Rathaus, ganz kurz noch, Herr Semmerling, aus dem Rathaus zu kommunizieren. Es gibt sowas wie Verlautbarung, amtliche Bekanntmachung. Ne? Das war früher mal so, der Ausrufer auf dem Marktplatz.
Ist doch
warum wir Bernd Fuhrmann auch eingeladen haben, das war einfach auch deshalb, weil er sehr, sehr schnell, sehr, sehr auf Augenhöhe mit den Menschen in den sozialen Medien kommuniziert hat. Hattest du den Plan schon länger oder kam der jetzt ganz akut?
Nein, also es sind zwei Elemente eigentlich an der Stelle. Das eine ist, wir müssen uns als Kommune immer Gedanken machen, dass wir eigentlich ja vom Ende her denken müssen. Wir haben eigentlich zwei Zielgruppen. Das sind unsere Bürgerinnen und Bürger in der Stadt und das sind die Unternehmen in der Stadt. Und wenn ich in einer Krisensituation die Dinge gut bewegen will, dann muss ich im Grunde genommen die Dinge vom Ende her, von der Zielgruppe aus denken und auch entsprechend übersetzen. Das heißt, ein Teil unserer Aufgabe ist beispielsweise das, was im Bund und Land erlassen wird oder auch vom Kreis letztendlich gemeinsam festgelegt wird, zu übersetzen in Alltag, zu übersetzen in Alltagsthemen und auch verständlich rüberzubringen. Und wenn das gelingen kann und soll, dann muss man sich dem widmen, weil dann kriegt man auch Verständnis. Und wie immer in der Gesellschaft ist eben so, dass es eben nicht über eine Dimension nur laufen kann. Ich habe eben das Beispiel der Mitarbeit aus dem Hause gebracht. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber genauso ist wichtig, eben unsere Politik mitzunehmen. Das heißt, wir haben wöchentlich eine Videokonferenz, die wir durchführen mit unserem Fraktionsvorsitzenden. Wir kommunizieren einmal in der Woche mit unseren Ortsvorstehern zusammen. Wir haben 23 Ortschaften als Stadt der Dörfer. Und insofern ist es ganz wichtig, die sozusagen vor Ort im Dorf mitzunehmen und auch zu begeistern, die Themen mitzugehen. Deswegen ist das eine Kommunikationsform, die wir in dem Bereich machen. Und last but not least ist es eben so, dass wir natürlich die Medien im Sinne von Radio und Printmedien nutzen, aber auf Digitalisierung gesetzt haben von Anfang an und gesagt haben, wir werden über alles das, was mit Social Media zusammenhängt, täglich kommunizieren. Das heißt, wir gehen über verschiedene Kanäle, machen das täglich, geben dort Rückantworten und versuchen mit den Menschen das im Diskurs auch dann zu bewegen. Und ich glaube, das ist das, was es auszeichnet.
Ich sehe bei Reinhard Semmerling ein breites Lächeln. Aus Sicht des Psychologen alles richtig?
Ja, ich wollte eigentlich nur was ergänzen. Sie haben das eben schon erwähnt und Sie haben auch gesagt, das wäre zynisch mit dem Begriff neue Normalität. Ich finde diesen Begriff furchtbar und ich würde ihn gerne wieder abschaffen, weil er was vorgaukelt, was nicht stimmt. Ja. Genau. Corona ist eine gigantische Dauerbelastung, die wird auch bleiben. Das ist eine Herausforderung, es wird eine Anpassungsleistung von uns allen erwartet, die wir erst noch erbringen müssen, über einen Zeitraum von Monaten, vielleicht auch ins nächste Jahr hinein, wie lange auch immer, weiß keiner. Aber das hat absolut nichts mit Normalität zu tun, sondern verlangt den Menschen jeden Tag eine große neue Herausforderung ab. Und ich ziehe vor allem den Hut, die es bis jetzt so gut geschafft haben, damit umzugehen. Aber ich glaube auch, wir kommen jetzt in die Phase, wo die anfängliche Corona-Ausnahmesituation vielleicht so allmählich in eine Corona-Dauersituation übergeht, wo wir lernen müssen, das auf Dauer auch noch wirklich gut zu ertragen. Und das ist mir wichtig, das nochmal zu betonen.
Ich glaube, wir haben das ja vorhin.
Ja, Entschuldigung.
Entschuldigung, Marco, wir haben das ja vorhin auch gemerkt, als wir uns hier alle begrüßen wollten. Und man kennt das ja, normalerweise geht man Händeschüttel durch die Gegend. Nee, bleibt bloß weg. Ne? Also da gibt es, glaube ich, auch die Angst bei vielen Menschen, dass diese Distanz, wo wir ja immer gesagt haben, Menschen müssen näher zusammenrücken in Krisenzeiten, dass diese Distanz dann tatsächlich zum Normalzustand wird. Das hoffen wir ja nicht.
Ja, das ist schwierig auszuhalten, weil wir als Menschen ja auf Gemeinsamkeit und Gemeinschaft angewiesen sind. Wir sind in Gemeinschaft geboren und wollen auch in Gemeinschaft leben. Insofern müssen wir gegen unsere eigenen Bedürfnisse handeln, in Zeiten Corona Abstand zu halten. Wir müssen auch gegen unser Bedürfnis nach Kommunikation handeln, wenn wir uns nicht direkt face-to-face normal unterhalten können. Das ist ganz schwierig. Das meine ich auch mit der besonderen Herausforderung, das ebenso, wie es ist, auszuhalten, immer wieder unseren Verstand einzuschalten und sagen, das muss so sein, damit wir alle gesund bleiben und damit alle geschützt bleiben. Das ist richtig schwer.
Menschen mit Angstzuständen und Depressionen haben Sie wahrscheinlich in Ihrer langen Laufbahn eine Menge, Menge kennengelernt. Was raten Sie solchen Menschen jetzt in so einer krassen Situation?
Das ist schwer. Das kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Aber jeder, nicht nur Menschen, die vorher schon Angst hatten, jeder sollte sich fragen, was ihm vielleicht auch bisher in seiner Biografie geholfen hat, aus Krisensituationen herauszukommen, Krisensituationen zu meistern. Jeder von uns hat irgendwelche Ressourcen, wie man so sagt, Fähigkeiten, Belastungssituationen auszuhalten, Krisen zu meistern. Es gab ja nicht nur Corona, sondern es gab ja vorher in der Biografie Krisen. Und da mal zu gucken, was hat mir geholfen, da rauszukommen. Ein ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn es so um den Bereich Gefühle geht, Angst, verständliches Gefühl haben wir alle. Aber ganz wichtig ist, sich auch immer wieder darauf zu besinnen, dass wir einen Verstand haben. Dass wir den einschalten und überlegen, wie können wir mit unserem Verstand sinnvoll unsere Gefühle unter Kontrolle halten. Auch die Angstgefühle, auch die Depressionsgefühle unter Kontrolle zu halten. Mhm. Letzter Aspekt, Bewegung, muss ich mal dazu sagen. Wir leben in einer absoluten Luxussituation hier in Siegen, weil wir gehen raus und sind in der Natur. Das ist genial. Wir können den ganzen Tag spazieren gehen, fast ohne einer Menschenseele zu begegnen. Unter Corona-Zeiten hervorragend. Mhm. Und solche Spaziergänge sind psychologisch betrachtet enorm wichtig und tun gut.
Die Natur als Antidepressivum.
Ist so.
Und das ist Wahnsinn. Ich bin jeden Tag im Wald und ich habe noch nie so viele Menschen, Jogger, Walker und Fahrradfahrer gesehen wie in den vergangenen 6-7 Wochen. Unglaublich, dass es jetzt schon fast wieder nervig ist, weil man muss sich unterhalten und das mache ich im Wald ungern.
Marco, schön war deine Differenzierung gerade in Menschen und Jogger. Ja.
Achso, okay.
Ah, ich nehme an, du zählst dich zu den Menschen.
Was mir aber auffällt, die Fahrradfahrer sind sehr aggressiv. Die klingeln nicht und auf einmal sind sie da und das macht mich wahnsinnig.
Ja. Das ist auch so, Herr Semmel. Ja, das hat mich schon sehr genervt. Ja,
die müsste man auch mal therapieren.
Da sind wir fast viele haben keine Klingel mehr.
Ach so, viele haben keine Klingel mehr.
Ich habe ein neues Fahrrad gekauft, war keine Klingel dran, musste ich erst mal zusammensuchen.
Ja. Vielleicht noch mal kurz, wer wir hier sind. Hier ist Radio Siegen mit einem virtuellen Hut-Spezial live aus der Aula im Lütz. Und wenn ihr Fragen habt, die könnt ihr uns stellen über unsere Facebook-Seite oder per WhatsApp unter 0271 23 und 5 mal die 2. Andreas Müller, wer sollte sich jetzt noch testen lassen?
Jeder, der Symptome hat. Ist ganz einfach geworden.
Leichter Husten.
Ja, ich meine, wir haben Mediziner in der Runde, da muss ich aufpassen. Aber uns ist gesundheitsamtlich bekannt, natürlich, dass die typischen Erkältungssymptome, wenn wir sie mal so zusammenfassen wollen, von Husten, Schnupfen, Halskratzen, interessant sind auch einige Fälle mit Geschmacksverlust zum Beispiel oder auch mit länger anhaltendem Durchfall sind einige Fälle bekannt. Also es gibt ganz offensichtlich auch sehr viel asymptomatische Verläufe. Jeder, der da irgendwie ein ungutes Gefühl hat, einfach erstmal melden. Ein Anruf zu wenig ist nicht so schön, einer zu viel ist verkraftbar bei uns.
Wie lange dauert es aktuell vom Test bis zum eigentlichen Testergebnis?
Ist ziemlich zügig wieder geworden. Wir haben ja zwischendurch...
Wir waren mal bei 7 Tage, glaube ich.
Genau, wir waren bei einer Woche Wartezeit von Probennahme zu Probenergebnis. Aber die Kapazitäten der Labore sind tatsächlich sehr, sehr weit fortgeschritten in der Ausweitung. Wir sind jetzt wieder bei 1 bis maximal 2 Tagen im Rücklauf, oftmals also 1 Tag. Und wir werben tatsächlich mittlerweile. Es hat ja auch so eine Entwicklung gegeben. Herr Semmerling hat von Anpassung gesprochen. Wir passen uns alle jeden Tag neu an. Am Anfang waren Risikogebiete das große Thema. Wer ist in Ischgl Skifahren gewesen, der soll dann sich melden. Oder wer hatte Kontakt zu einem bestätigt Infizierten. Das ist alles seitens des RKIs, sagen wir mal, ausgeräumt worden. Mittlerweile gilt, jeder, der Symptome, wie eben beschrieben hat, möge sich bei seinem Hausarzt, einem niedergelassenen Arzt oder auch bei uns an der Corona-Info-Hotline melden. Wir testen sehr gern. Mhm. Herr Grund hat aber, glaube ich, noch weitere Gene.
Ja, das ist, weil unser Problem ist ja nicht die, die jetzt nur krank sind, sondern die Dunkelziffer. Mhm. Es ist so, dass wir immer wieder die Erfahrung machen im Krankenhaus, wir wollen Patienten, die wegen was ganz anderem da waren, verlegen in ein Altenheim. Und da muss man vorher einen Test machen. Und dann sind plötzlich Menschen, wo wir nie gedacht hätten, dass sie positiv sind, positiv. Das ist ein großes Problem. Also mit den Patienten umgehen, die positiv sind, das können wir gut. Aber die Angst vor denen, wo wir nicht ahnen, dass sie positiv sind. Ja. Und deswegen geht ab morgen hier im Siegerland was los, was, glaube ich, nicht überall der Fall ist, dass wir alle Patienten, alle, die in ein Siegener Krankenhaus kommen, alle testen. Wir wollen einfach mal wissen, wie viele Patienten, von denen wir es nicht ahnen, sind denn positiv. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir auch danach alle Patienten, die zu einem mehr elektiven Eingriff kommen, also die operiert werden, nicht jetzt als Notfall von der Straße, sondern weil sie so ein Problem haben, was nicht aufschiebbar ist, was operiert werden muss, aber nicht innerhalb von 24 Stunden, dass wir auch bei diesen Patienten, die nur auf den OP-Tisch liegen, wenn wir einen negativen Test haben. Mhm. Allein schon, um das Personal entsprechend zu schützen, um die Ressourcen zu schützen, wie wir können. Also wir werden noch sehr viel mehr in der nächsten Woche erfahren. Ich bin mal sehr gespannt, was dann passiert. Darüber gibt es nämlich bisher keine Daten.
Herr Grotz, Sie sind ein Mann, den ich sehr schätze. Was glauben Sie, das kann natürlich nur subjektiv sein, wie es wirklich weitergehen wird? Wird es weiterhin so rückgängig sein oder würden Sie da andere Szenarien skizzieren?
Also wir haben, für mich ist so das Szenario, wir haben toll was erreicht. Wir sind hier gerade in Siegen-Wittgenstein wirklich gut. Aber wir müssen jetzt aufpassen, also wir haben einen Geschäftsführer, der sagt das schon mal auch gern ein bisschen deftig, dass wir mit dem Hintern das nicht einreißen, was wir im Hirn gerade aufgebaut haben. Ja. Das wäre jetzt schade. Und ich sehe diese Lockerung und die neue Normalität, das ist alles blöde Begriffe, das hat alles seine Berechtigung. Aber bitte aufpassen, das ist ein sehr fragiles Gleichgewicht. Das kann morgen oder übermorgen kippen. Sie haben es gesehen zum Beispiel, da war eine Klinik oder ein Altenheim plötzlich mal positiv mit mehreren Patienten oder Therapeuten. Da kommt eine Lawine plötzlich auf Sie zu, die können Sie überhaupt nicht abfangen. Das heißt, also ich bin immer noch mit vorsichtigem Optimismus unterwegs.
Und bei diesem, man muss aufpassen, ist ja jeder Einzelne angesprochen.
Ja.
Weil man kann ja nur immer von Mensch zu Mensch übertragen.
Genau.
Weil es gibt natürlich auch so diesen Effekt, dass viele sagen, ja, der Einzelne kann wenig machen. In dem Fall kann man sagen, der Einzelne ist entscheidend.
Also der griechische Gesundheitsminister, interessanterweise Griechenland hört man wenig, ja? Mhm. Der hat gesagt, jeder sollte sich so verhalten, als wüsste er, dass er infiziert ist. Wenn wir das noch eine Weile durchhalten, ich glaube, dann werden wir viel erreichen. Und dann wird natürlich irgendwann das Medikament kommen, die Impfung kommen. Wenn wir es bis dahin strecken können mit Augenmaß, dann bin ich sehr glücklich.
Es gibt immer Stimmen, die sagen, wir können seltsame Gerätschaften auf den Mars schießen, wir können zum Mond fahren, wir können die Welt zerbomben, aber ein Serum oder ein Impfstoff oder ein Medikament, das dauert gefühlt eine Ewigkeit. Warum dauert es so lang, bis man wirklich ein Medikament hat, was hilfreich ist und für eine Menge Glück sorgen würde?
Also wenn man mal betrachtet, die ganz normale Virusgrippe, die wir alle irgendwie haben im Winter, da gibt es kein Medikament bisher, obwohl Pharmafirmen mit Millionen und Milliarden Aufwand Jahrzehnte daran geforscht haben. Daran sieht man schon, so einem Virus beizukommen ist nicht so leicht. Wenn, ist glaube ich die Impfung das, was entscheidend ist. Und da sind wir ja, wenn man das glauben kann, was in der Fachpresse veröffentlicht wird, da sind wir ja schon auf dem Weg, dass wir das alle noch erleben werden, wenn wir uns ordentlich benehmen jetzt in der nächsten Zeit.
Also, eine Premiere im Lütz, in der Aula des Lütz. Wunderbar, wenn die Sonne scheint, ist das nochmal so schön hier oben. Der virtuelle Hut-Spezial, Radio Siegen live im Radio und eigentlich auch zu sehen auf diversen Plattformen, unter anderem auf der virtuellehut.de. Da gab es wohl Schwierigkeiten, habe ich gehört, aber es geht nichts verloren. Selbst wenn das mal im Livestream stoppt, kann man sich das hinterher alles noch angucken. Ansonsten, wir senden zuverlässig, ne? Auch in der nächsten Stunde. Marco Federhen und Rüdiger Schlund, wir machen jetzt mal eine kleine Pause, ein bisschen Musik, Werbung, die Nachrichten und dann sind wir wieder da. Ne?
Bis gleich, danke bis hierhin.
Radio Siegen am Wochenende. Der virtuelle Hut Spezial, live aus dem Lütz mit Marco Federhen und Rüdiger Schlund. Präsentiert von der Sparkasse Siegen, gemeinsam dadurch.
Gemeinsam ist ein schönes Stichwort. Gemeinsam sitzen wir mit 9 Menschen plus Techniker in der Aula im Siegener Lütz und reden über einen Virus, der uns alle heimgesucht hat, mehr oder weniger. Wir haben verschiedene Bereiche, die wir heute streifen wollen, alles mit dem Versuch, das Ganze auch positiv darzustellen. Also was können wir aus der Krise lernen, was können wir in der Krise lernen, was bleibt vielleicht auch positiv hängen. Der eine oder andere, durchaus auch aus meinem verwandtschaftlichen Bereich, hat den Garten saniert. Das bleibt mit Sicherheit positiv hängen. Es gibt aber auch viele, viele Dinge, wir wollen ja auch die Sache nicht schön färben, über die wir jetzt noch reden wollen. Und Marco Federhen hat eben in der Pause mit Bernd Fuhrmann gesprochen, dem Berleburger Bürgermeister, über eine Sache, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Marco, vielleicht übernimmst du kurz.
Genau, ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz für die, die jetzt erst zugeschaltet haben, noch mal kurz unsere Talkgäste vorstellen. Wir haben zu Gast Dr. Gabriele Barten. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Achenbach-Buschütten. Wir haben Landrat Andreas Müller zu Gast, Bad Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann. Zu dir komme ich jetzt. Professor Dr. Martin Grond vom Kreisklinikum in Weidenau. Den Psychologen Reinhard Semmerling, der uns eben deutlich gemacht hat, dass der Wald ein Antidepressivum ist und das ist gut. Den Gastronomen, Hotelier und DEHOGA-Vorsitzenden Thomas Kamer und Sebastian Zimmermann vom virtuellen Hut. Und eben in der kurzen Pause sprach ich mit Bernd über eine Sportart. Ist es eine Sportart, Bernd?
Ja, klar. Das ist einfach Blocking.
Blocking, genau.
Blocking, so genau. Ist eigentlich etwas, was wir schon ein bisschen länger kennen. Das ist eigentlich Joggen und gleichzeitig auf der Strecke, wo man joggt, Müll einzusammeln, wenn es denn so viel ist. Also man nehme einfach eine Tüte mit und den Müll, den man findet, sammle man ein und dann tut man gleichzeitig was Gutes. Das ist nicht nur Bewegen, was ja eben schon deutlich geworden ist seitens der Psychologen, was wichtig ist in der jetzigen Zeit, sondern auch etwas Gutes zu tun an der Stelle. Und ja, wir haben eigentlich das Ganze entwickelt oder sozusagen jetzt nochmal aufgerufen zu vor zwei Schwierigkeiten. Das eine ist eben schon mal deutlich geworden, nämlich so die Schwierigkeit zwischen Joggen und Radfahren im Wald. Also gegenseitig Rücksicht nehmen ist da ein wichtiges Thema. Das funktioniert mittlerweile ganz gut, glaube ich, so wie man das in Wittgensteiner Wäldern momentan erlebt, am Rothaarsteich und den anderen Wanderwegen. Das ist ja wunderbar eigentlich momentan. Wir leben im Üden ja in einer Landschaft, wo das super klappt und wo man sich super erholen kann auch in dem Bereich. Aber wir haben so Situationen wie zur Zeit, dass eigentlich die Müllaktionen, die eigentlich jetzt anstehen, diese Dorfsäuberungsaktionen, die in allen Ortschaften sind, die mussten wir ja absagen, weil natürlich es nicht möglich ist, sich entsprechend zu versammeln. Also entweder durchführen im kleinen, ganz kleinen Rahmen, wie beispielsweise in Schammeder oder in Schwarzenau, wo immer zwei Leute zusammen das gemacht haben und jetzt den Müll gesammelt haben, oder aber eben absagen mussten. Und wir haben gesagt im Team, was können wir daraus machen, aus diesem Thema und es mitnehmen. Und ja, und haben daraus jetzt im Sinne von Nachhaltigkeit gesagt, okay, mehr Menschen im Wald, auch mehr Müll im Wald, auch Waldbrandgefahr vorhanden. Also lass uns das Thema nehmen, aufrufen dazu zu blocken. Und dieses Blocking funktioniert sehr gut. Wir kriegen viele Zuschriften. Und bei den letztjährigen Müllsammelaktionen haben wir eigentlich immer sozusagen den Baubetriebshof losgeschickt, den Müll zentral einzusammeln. Jetzt kriegen wir Rückmeldungen. Hier und der Stelle im Genommen ist was zu finden oder wir haben hier mal 5 Mülltüten zusammengestellt, könnt ihr die abholen? Klar können wir, aber dadurch ist die ganze Gesellschaft in Bewegung und es funktioniert. Es macht Spaß.
Frau Barton, jetzt wissen Sie, was Sie morgen machen.
Tja, ich finde die Ratschläge, die gegeben werden, wie man mit der freien Zeit, die jetzt vielleicht etwas mehr zur Verfügung geht, sinnvoll umgehen sollte und dass man der eine Struktur geben soll, dass man auch vielleicht manche Dinge wiederentdeckt im privaten Umfeld, super gut. Und dennoch glaube ich, dass man auch der Ernsthaftigkeit der Situation Rechnung tragen muss. Und wie gesagt, so etwas macht Spaß, es macht Sinn, aber man muss auch die es hängt auch von der psychischen Verfassung ab. Und wenn ich einfach Angst um meinen Arbeitsplatz habe, wenn es große Schwierigkeiten gibt im eigenen Unternehmen, ich von jetzt auf gleich auf Null geschaltet werde oder wir, sagen wir mal, in einer wirklich riesigen Unsicherheit leben, wie ist das Zukunftsszenario, wann haben wir die Lockerungen, die wir unbedingt brauchen im internationalen Kontext, dass wir wieder tätig sein können im vollen Umfang. Das ist, finde ich, schon etwas, wo man sehr intensiv drüber nachdenken muss. Und was du eben, Martin, sagtest, wir sollten noch ein bisschen durchhalten. Ja, aber ich glaube, es geht wirklich um das Austarieren. Ja? Es geht nicht um ein Entweder-Oder und ein Sowohl-als-auch. Zu sagen, wir müssen noch, weiß ich nicht, 10 Tage, ich kann das nicht beurteilen, ich bin kein Fachmann oder Fachfrau, wir müssen noch eine Zeit lang abwarten. Ja, aber es muss eine klare Exit-Strategie geben, die den Unternehmen, welcher Branche auch immer, ein Signal gibt, Hoffnung macht. So, und in der Zwischenzeit, aber das will ich jetzt nicht auch noch sagen, gibt es natürlich ein paar Dinge, die Unternehmen auch machen sollten und wo sie auch die entsprechenden Rahmenbedingungen haben müssen, dass sie es machen können, um sich auf eine ungewisse Zukunft vorzubereiten.
Gerade Siegen Spezial am Sonntagnachmittag, mal ganz ohne Musik, ein ungewohntes Format, nicht nur zum Hören übrigens, sondern auch zum Gucken. Wenn es denn funktioniert, unter der virtuellehut.de oder auf der Radio-Siegen-Facebook-Seite. Es gab vorhin ein bisschen Leitungsschwierigkeiten hier im Lütz, deswegen waren wir eine Zeit lang nicht zu sehen. Ansonsten für uns Radioleute ungewohnt. Wir mussten uns zwar nicht schminken, aber doch ordentlich aussehen. Normalerweise können wir uns ins Studio stellen, wie wir wollen. Marco, gerade du genießt das immer sehr.
Ich bin gestern auf der Liege eingeschlafen, von daher habe ich genug Farbe im Gesicht.
Also, könnt ihr euch angucken unter der virtuellehut.de. Berleburgs Bürgermeister Bernd Fuhrmann ist ja auch im Sport tätig, aktiv als Vorsitzender der LG Wittgenstein und insofern natürlich auch ein Fachmann, wenn es um die Fragen geht, außer Fußball gibt es ja auch noch andere Sportarten, die sind ja eh im Alltag schon gebeutelt genug. Geld gibt es ja irgendwie gefühlt immer nur für Fußball und Kunstrasenplätze. Wie macht man das gerade bei der LG? Ich meine, ihr habt ja nur auch Spitzensport und müsst ja auch irgendwo Trainingsmöglichkeiten schaffen. Olympischen Spiele sind verschoben, okay, aber darunter spielt sich ja auch eine ganze Menge ab oder gerade eben nicht. Wie macht ihr das?
Also Da gibt es zwei verschiedene Ebenen. Ich glaube, das trifft ja jetzt ganz viele Sportarten, aber wir haben es ja eben schon festgestellt, auch bei den Chören ist es ja so. Eigentlich alles das, wo es gemeinsam vorwärts geht, das funktioniert gerade nicht und kann nicht gemacht werden. Und da müssen wir schon gut und schnell Wege finden, wieder rauszukommen. Vielleicht mit dem Abstand, den wir auch hier haben, vielleicht Dinge zu machen und umzusetzen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Der Vorteil der Leichtig ist natürlich, Rüdiger, dass natürlich auch im Wesentlichen eine Individualsportart ist. Das heißt, einerseits, klar, sowohl die LG Kindelsberg-Kreuz als auch die LG Wittgenstein, die ansonsten jetzt im Trainingslager gewesen wären auf Kaorle, haben das absagen müssen. Und insofern gibt es dann jetzt individuelle Trainingspläne, die man draußen sozusagen im Wald umsetzt. Ich weiß, mein Nachbar hat sich beispielsweise eine Trainingsstrecke jetzt gebaut im Wald. Jetzt darf man sich das nicht so vorstellen mit Tartanbahn oder Ähnlichem, sondern einfach so Markierungen gemacht, wo er dann jetzt in anderen Umständen eben entsprechend trainiert. Das ist das eine Gute, was funktioniert. Und als Kommune ergänzen wir es insofern, als dass wir momentan das Kleinspielfeld sozusagen gerade erneuern und insofern die Trainingsstätte optimiert wird. Also insofern passiert da schon einiges, aber man merkt jetzt, die Motivation geht natürlich flöten. Ich sag mal, unsere beiden Söhne sind ja da beide sehr aktiv, auch im Leistungssport noch, weil wahrscheinlich wird die ganze Saison ja natürlich wie in vielen Sportarten ausfallen. Also die Frage von Motivation, wofür tue ich das Ganze, das ist momentan natürlich schon ein großes Problem. Man hält sich fit, also im Sinne von fit halten und auch trainieren. Aber das andere ist schon ein Problem, wo man sagt, da haben wir auch als Vereine noch keine Lösung für. Was wir momentan in Bad Berleburg machen werden, ist in der nächsten und übernächsten Woche einfach sich mit allen Vereinen virtuell sozusagen zusammensetzen. Wir werden Videokonferenz machen mit den Vereinsvertretern, um einfach mit ihnen gemeinsam zu diskutieren, wie kann es weitergehen. Das gesamte Sozialleben ist ja jetzt sozusagen ausgesetzt an der Stelle, um mit ihnen darüber zu diskutieren, was kann man gemeinsam tun. Uns erreichen viele Fragen, das wird der Landtag bestätigen, die in die Richtung gehen, was ist eine Großveranstaltung, ab wie viele Leute darf es stattfinden, was ist mit dem nächsten Schützenfest, wie sieht es mit den Veranstaltungen aus. Wir haben beispielsweise ganz klar gesagt, wir können doch keine Schankkonzession, so wichtig das ist, für Vereine ausstellen und gleichzeitig ist die Gastronomie nicht offen. Ja, als eine Branche, die momentan ja nur zu 100% momentan ausgesetzt hat. Also da muss man Lösungen finden. Das ist schwierig und das ist auch nicht ein Widerspruch, wie Frau Baden es vielleicht eben angedeutet hat, sondern man muss wirklich die beiden Dinge bewegen, um es zusammenzuführen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Lust zu machen, Lösungen neu zu denken, zusammenführen und daraus das Beste zu machen. Die Planbarkeit ist wichtig. Ich glaube, sowohl für Vereine als auch für die Unternehmen. Also beides muss man da packen.
Wenn du Vereine sagst, meinst du natürlich eben jetzt nicht nur den Sport, sondern es gibt ja nur in Wittgenstein, in Bad Berleburg gibt es ja ein Vorzeigeprojekt, den Jugendförderverein sozusagen als Dachverein, Dachverband. Der Vereine, und da sind die Wege, glaube ich, ein bisschen kürzer. Das kommt euch natürlich jetzt sehr, sehr zugute. Ne? Wenn du sagst, ihr plant da was, eine Videokonferenz, da geht es dann wirklich um ganz praktische Hilfen.
Ja, natürlich. Also die Videokonferenzen weiten wir momentan auch aus werden das jetzt in der kommenden Woche eben mit den Dachvereinen, mit dem Jugendförderverein gemeinsam machen, aber für alle Vereine eben anbieten. Jugendförderverein, mit denen sind wir zum Beispiel momentan im Gespräch, der plant eben das Thema, was mit Autokino gelaufen ist. Ne? Jetzt eben zu sagen, auch für Wittgenstein zu übertragen, sondern lass uns da oben auch ein Autokino etablieren. Da sind sie momentan bei. Ich finde das klasse, wenn das funktionieren würde. Und wenn es dann auch noch so gelingt, dass es eben nicht nur Kinofilm ist, sondern was wir jetzt ja schon erlebt haben, auch ein Konzert meinetwegen an der Stelle. Also da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten und ich hoffe, die bleiben.
Videokonferenzen funktionieren natürlich auch nur mit schnellem Internet. Ich habe das seit ein paar Wochen eigentlich in Freudenberg, deswegen geht das mit meinem Homeoffice ganz gut.
Glückwunsch.
Wo es gerade nicht so ganz gut funktioniert, ist hier im Lütz. Also der Livestream-Videobild ist immer noch offline, höre ich gerade. Wird wohl auch während der Sendung heute nicht mehr funktionieren, aber das Ganze wird dann aufgezeichnet und dann hinterher ab heute Abend hoffentlich irgendwann dann unter dervirtuellehut.de zu sehen sein.
Ich würde gerne mal ganz kurz so auf das Gesundheitssystem eingehen. Man hat Bilder gesehen, wo chinesische Maschinen landen, um uns Masken zu geben. Frage an Andreas Müller. Was muss oder wird sich nach dieser Krise möglicherweise alles im deutschen Gesundheitssystem verändern oder was muss umgestellt werden?
Das weiß ich nicht. Also wenn wir das Bewältigen der Krise uns anschauen, gerade in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, dann stellen wir erfreulicherweise fest, dass wir ganz offensichtlich eines der besten Gesundheitssysteme im weltweiten Vergleich haben. Also wir diskutieren ja
das, was wir auch in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder diskutiert haben, wo es noch besser werden muss, auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Auch die Frage von, wie viele Krankenhäuser, wie groß dürfen die sein und in welcher Entfernung müssen die sein, war ja eine Diskussion, die bundesweit bis vor wenigen Wochen noch sehr dynamisch geführt wurde. Und es war noch ein Prozess hin zu größeren Systemen, zu noch größerer Spezialisierung, was wieder zum Beispiel eben auch der gestellten Zuschauerfrage von Grebenbach wieder widersprechen würde. Also es gibt verschiedene Wege dazu. Was muss sich verändern? Wir stellen natürlich fest, dass wir einiges, was wir an Material, an Apparate, Medizin und Infrastruktur benötigen, offensichtlich nicht alleine in Deutschland herstellen können. Da war ja die Textilindustrie zunächst im Blickfeld mit der Herstellung von Masken. Deswegen bin ich auch unserem Partnerstadt in Dejiang in China sehr, sehr dankbar, die nach den ersten Tagen, wo es da wieder besser ging und die Produktion wieder aufgenommen wurde, eben mal durchgekabelt haben per Mail und gefragt haben, könnt ihr noch was gebrauchen? Ja, natürlich können wir noch was gebrauchen. Kommen auch nächste Woche wieder mal eben 50.000 Mund-Nasen-Schutz an. Aber diese Engpässe haben sich, glaube ich, mittlerweile etwas beruhigt. Die Schutzausrüstung ist wieder besser. Zum einen durch Beschaffungen, die stattgefunden haben in der Zwischenzeit. Natürlich durch das Schaffen von Behelfsmasken, die jetzt ja ab Montag vor allen Dingen in den Fokus rücken werden. Und im Moment sind, glaube ich, Schutzkittel wieder ein bisschen knapp. Also so haben wir jede Woche neue Engpässe zu beseitigen. Aber wenn ich mir anschaue, wie schnell wir damit umgehen und reagieren und das auch zusammen in einer Kooperation tun und das nicht uns gegenseitig wiederum wegnehmen, die Mentalität könnte es ja auch geben, die stelle ich überhaupt nicht fest, würde ich sagen, wir sind gut aufgestellt. Wir werden auch in dieser neuen Situation wieder ein paar Dinge lernen, die wir im Anschluss hoffentlich für eine weitere Verbesserung durchsetzen werden.
Sebastian Kurz vom virtuellen Hut, du wolltest auch was sagen.
Genau, also ganz kurz dazu, also wir hatten eben das Thema Social Distancing. Ich habe mal ganz am Anfang, als das losging, von jemandem gehört, wir sollten das lieber Physical Distancing nennen, weil wir eigentlich sozial wesentlich mehr zusammenrücken sollten und auch wollen. Und das ist schon was, was ich auch feststelle. Es gibt ja sehr viele Initiativen, die sich auch quasi mit diesen Fragen beschäftigen. Wo kriegen wir jetzt diese Dinge her? Wir haben in Netfen dank der Monika Wertebach relativ früh, Mitte März, angefangen, so Masken zu nähen. Das machen ehrenamtliche Näherinnen, die teilweise neben ihrem Job, neben Kindern und so weiter, jetzt mittlerweile über 1500 Masken genäht haben, die wir dann an Pflegeeinrichtungen etc. abgegeben haben und sind natürlich jetzt zu dem Zeitpunkt auch froh. Diese Masken werden jetzt ab Montag von vielen benötigt. Und so gibt es viele Initiativen, viele Vereine nähen mittlerweile Masken. Und das finde ich auch eine schöne Sache, die aus dieser Situation entstanden ist.
Martin Grund vom Kreisklinikum. Was fehlt eurem Krankenhaus?
Ja, also erstmal, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nach dieser Krise die kritischen Diskussionen, die wir vorgeführt haben, auch weiterführt. Also man kann jetzt nicht sagen, jetzt ist die Medizin ein goldenes Kalb, was man nicht schlachten darf. Also wir müssen danach dafür sorgen, dass das auch so effektiv bleibt, wie es jetzt ist. Wir konnten mal eben aus dem Stand unsere Beatmungskapazitäten aufs Dreifache erhöhen. Wir konnten dem Landrat abringen, schon am ersten Tag der Krise, dass wir die Ökonomie jetzt mal aussetzen und wirklich Krisenmanagement machen. Das mit einem Telefonat. Also wir waren super gut aufgestellt, aber sind in kleinen Dingen, wo wir es nie gedacht haben, an die Grenzen gekommen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Vor Jahren haben alle auf Einmalkittel umgestellt, weil das billiger ist. Und jetzt plötzlich gab es keine Einmalkittel mehr, also Schutzkittel. Jetzt mussten wir mühsam selber Kittel nähen, die wir dann selber waschen können und jetzt wieder einen Mehrfachkittel quasi in Gebrauch haben, der schützt genauso. Nur aus ökonomischen Gründen war man auf Mehrfach. Ich will den Müll gar nicht mehr ausmalen, der dadurch entstanden. Wir stellen jetzt fest, wir haben 1000 Kittel selber genäht, waschen die jetzt selber und es funktioniert wunderbar. Also wir lernen auch ein paar gute Dinge raus. Und was ich persönlich gelernt habe, ich wusste gar nicht, was für ein tolles Team man in seinem eigenen Krankenhaus hat.
Ach, ja? Ich dachte, Sie hätten jetzt nähen gelernt. Ja.
Ich hab viele Menschen kennengelernt, wo ich vielleicht vorher gar nicht wusste, dass es die gibt. Ja, wir haben 1200 Mitarbeiter im Klinikum. Und wir haben viel vorher diskutiert über die Generation Y bei den Ärzten, also den jüngeren Ärzten, die nur noch an Freizeit denken, nicht mehr an Nachtdienst. Und plötzlich merke ich, wie leistungsbereit, wie leistungsfähig die Pfleger, die Ärzte, das Personal im Ganzen, auch das Personal für die Reinigung, ja. Das ist unglaublich. Also diese Erfahrung, da nehme ich schon was mit für die Zukunft. Und ich glaube, wir reden immer über das Gemeinschaftsgefühl, was wir im Moment alle nicht haben. Ich erlebe das umso stärker im Moment in der Gesellschaft. an jedem Schritt, den ich mache, wenn ich an die Supermarktkasse gehe, denke ich, Mensch, die ist jetzt für mich da. Da habe ich vorher nie dran gedacht.
Ist Ihnen das auch mal aufgefallen, die Gespräche, die ich so mit meinem Umfeld führe, nicht nur privat, sondern auch, wenn der Kreis sich so ein bisschen erweitert, die Gespräche sind netter, die sind intensiver, die dauern auch länger. Frage an den Psychologen Reinhard Semmerling, woran liegt das oder ist das bei mir nur eine Momentaufnahme?
Nee, ich glaube, das ist auch eine gesellschaftliche Momentaufnahme, weil solche Krisen bringen uns dazu, mal so über das Grundsätzliche nachzudenken. Was ist uns wichtig im Leben? Was zählt wirklich? Und dann kommen wir auf Wertediskussionen, dann kommen wir darauf, was wirklich entscheidende Dinge sind, wie zum Beispiel sich um andere kümmern, Ehrenamttätigkeit, sich um Gemeinschaft kümmern, den Wert von Gemeinschaften zu erkennen, den Wert von Zuwendung zu erkennen. Alle diese Dinge, die sind uns sonst so im selbstverständlichen Alltag vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Und die kommen jetzt wieder. Und es wäre sehr schön, um auf die Frage mit Herrn Grund einzugehen, wenn das so bleiben würde, auch in der Zeit nach Corona.
Also ich merke, dass ich ein netterer Autofahrer bin jetzt.
Das heißt, Sie, keine Hupe, kein Blinker mehr.
Oder? Sachen, ja.
Ich kenne das auch mit Zahlen unterstreichen, also die Frage von Hilfsbereitschaft. Wir haben ja sehr früh am Anfang dieses CIVI Hilft beispielsweise etabliert, gemeinsam mit den Hilfsorganisationen, wo wir Helferinnen und Helfer dafür die Situation gesammelt haben, wenn es denn mal schlimmer werden würde und mehr Menschen, die zum Beispiel unter Quarantäne stehen, auch Ältere, die sich nicht mehr helfen können, die Läden geschlossen sind, Unterstützung erfahren. Da sind ja in Windeseile mal eben über 500 Meldungen eingegangen von Freiwilligen, die sich gerade auch aus dem Schülerinnen, Schüler, Studierendenumfeld, weil eben die jüngste Generation angesprochen wurde, sofort gesagt hat, also ich habe Zeit, ich kann helfen. Oder Stichwort Gredenbach, Ausweichkrankenhaus. Da haben wir noch gar nicht darum gebeten, dass man sich bei uns melden könne, sondern es wurde an uns die Frage gerichtet, wo nimmt denn das Personal her? Das ist gerade in der Pflege so knapp. Ja, da hatten wir binnen 48 Stunden 150 Eingänge von Pflegepersonal, was im Moment nicht mehr dort tätig ist oder Familienzeiten hat oder auf Halbzeit runtergegangen ist, die alle gesagt haben, wenn ihr mich braucht, sind wir da, elektronisch erfasst, binnen 48 Stunden, bevor wir überhaupt darum gebeten haben. Das ist die Hilfsbereitschaft, die auch wir behördlicherseits genauso wahrnehmen. Das ist schon was Besonderes.
Siegener Tafel, die haben jetzt wieder aufgemacht. Ja. Sie wissen es, sie haben um freiwillige Mitarbeit gebeten und sind jetzt so gut damit bestückt, dass sie sogar eine Warteliste anführen konnten. Ja. Tolle Beispiele für Gemeinschaftsgefühl.
Kann ich direkt anknüpfen, Desinfektionsmittel war knapp bei der Tafel. Ja. Das haben wir ja in der Region zwischenzeitlich selbst hergestellt. Mal eben 6.000 Liter Desinfektionsmittel in eigener Herstellung im Kreisgebiet durch Unterstützung von vielen Firmen, von der Spende von Alkohol über Logistik, über Kanister, ich will jetzt keine einzelnen nennen, bis hin zur Mischung. Das sind schon sehr, sehr spezielle Know-hows, die da zusammenkommen müssen. Das ist hier mal eben an 4 Tagen in der Region geleistet worden. Also das sind wirklich leuchtende, tolle Beispiele, dass es geht, wenn es geht.
Wobei es das einen hohen Preis erfordert hat. Ne? Man muss ja erst mal Schnaps abgeben und daraus wurden dann Desinfektionsmittel.
Ich weiß nicht, da gab es, glaube ich,
gute Schnaps.
In dem Fall kriege ich mir direkt.
Ich möchte noch mal werben, die Kompetenz, die hier sitzt, aus Politik, Wirtschaft, Gastronomie, Medizin, da auch von zu Hause sich gern zu beteiligen an unserer Diskussion hier. Über Facebook könnt ihr uns Kommentare schicken oder auch über das Radiosiegen WhatsApp-Telefon 0271 23 5x2. Martin Horner ist ganz Ohr, gibt das dann auch direkt an uns weiter, weil wir natürlich auch keine Fragen offen lassen wollen. Und er winkt gerade, er hat schon einen.
Nein, aber nur kurz zwischendurch hat man jetzt überall geguckt, von wo aus die Leute zuschauen. Nicht nur aus Siegen, sondern aus Bonn, Wuppertal, Mannheim und Dortmund haben wir Zuschauer, die uns hier verfolgen.
Washington D.C. wäre noch nett.
Ja.
Ich hatte mit könnt ihr noch Reinhard, was lernen, der Herr, ja.
Ich hatte mit Reinhard Semmerling noch ein interessantes Vorgespräch. Und das sind noch zwei Stichworte, die ich mir im Nachhinein aufgeschrieben habe. Er sagte mir, in der Krisenphase liest er auch ganz gerne. Ich glaube, Sie lesen ohnehin immer 2, 3 Bücher gleichzeitig.
Ne? Meistens, ja.
Sensationell, würde ich niemals hinkriegen. und Sie lesen zurzeit Die Pest. Ja. Warum tun Sie sowas an als Psychologe?
Ja, ich
ist das Selbstkasteiung?
Nee, ich hab gedacht, ich halte das aus. Das schaffe ich noch. Aber wer literarisch interessiert ist, der sollte da mal reingucken. Und wer nicht allzu viel Angst hat. Ne? Aber was da geschildert wird, ist ja Weltliteratur von Camus.
Ne? Sie meinen Albert Camus, ne?
Albert Camus, Die Pest.
Ja, ich habe den Nada mal gespielt in der 12. Klasse.
Da wisst ihr Bescheid.
Ne? Da konnte ich noch auf Kommando rülpsen. Das
das wollen wir jetzt nicht. Aber, nee, aber was da drin steht, das sind Parallelen drin zur heutigen Zeit. Das ist sensationell. Das ist wirklich toll, das mal zu beobachten. Also was wir heute auch so zum Teil schon diskutiert haben, so die Anfangszeit, wo man es noch nicht so ernst nimmt, und dann geht es so in Dauerzustand über. Und allmählich wird allen Menschen bewusst, wie gefährlich das auch ist. Und die Quarantäne ist drin, die Abstandsgeschichten sind drin. Also es sind wahnsinnig viele Parallelitäten. Und es ist einfach hoch, ich finde es hochspannend, das mal gerade jetzt auch zu lesen. So, ich lese es nicht immer so abschnittsweise,
okay,
nicht so viel auf einmal.
Und neben der Pest sprachen wir beide auch über das Thema Verschwörungstheorien. Also ich kenne wirklich einen Menschen, der der felsenfesten Überzeugung ist, und ich würde hier niemals einen Namen nennen oder was weiß ich, der glaubt, das sei alles bis heute konstruiert und so entwickelt worden, wie es ist. Was glauben Sie als Psychologe, woran liegt das, dass Menschen solche Gedanken haben?
Schwierige Zeiten, die auch die Medizin und die Politik noch nicht so schlüssig erklären kann, verlangt ja von den Leuten, Unklarheiten auszuhalten, Ungewissheiten auszuhalten, sich Dinge nicht erklären zu können. Und wir haben alle ein tief sitzendes Bedürfnis nach Kausalität. Also basteln wir uns irgendwann die Realität so zurecht, wie wir denken, dass sie ist, auch wenn das dann ganz falsch ist. Also aus dem Bedürfnis heraus entstehen Verschwörungstheorien, unter anderem. Manche haben auch so ein Körnchen Wahrheit. Aber das Gefährliche an diesen Verschwörungstheorien ist, die immunisieren sich selbst. Menschen, die daran glauben, sind praktisch nicht mehr korrekturfähig. Das ist gefährlich. Und alles, was man dann hört, was zu meiner Theorie passt, das wird aufgenommen. Alles, was nicht dazu passt, wird ausgesondert. Es ist wirklich wie ein Gift, das wir sozusagen in unsere Psyche einträufeln lassen, wenn wir uns Verschwörungstheorien widmen. Und es ist natürlich ganz fürchterlich, wenn daraus dann auch noch ein bestimmtes gefährliches Handeln folgt. Mhm.
Thomas Kammer, du bist Gastronom, Hotelier und DEHOGA-Vorsitzender. Und ich möchte was zitieren. Olaf Scholz sagte kürzlich in einer Talksendung: Wir können allen helfen und werden es auch. Oder Peter Altmaier sagte, beziehungsweise versprach vor einigen Wochen, kein Job soll durch die Krise verloren gehen. Wie bewertest du die Aussage? In deiner Branche klingt das fast schon zynisch, oder?
Oh, da würde ich ihn gerne mal beim Wort nehmen.
Ja.
Am Ende des Tages, aber das glaube ich nicht. Da werden definitiv Existenzen und Jobs wegfallen in unserer Branche.
So, wenn Kollegen und Kolleginnen auf dich zukommen, kannst du da nur Mut zusprechen oder kannst du auch wirklich wirtschaftliche Tipps geben, die man beherzigen kann? Ist wahrscheinlich schwierig, oder?
Also ich weiß natürlich auch nicht mehr, was insgesamt auch so in den Medien steht. Auch unsere Informationslage vom DEHOGA ist nicht besser als das, was wir alle wissen. Das ist einfach eine Tatsache, dass wir alle dann Probleme haben. Und ich sage, ja, ihr wisst doch, was ihr machen könnt, sofort helfen. Wo ich zugegebenerweise sagen muss, das ging sehr, sehr schnell. Da muss ich wirklich mal Kompliment aussprechen. Dieses Versprechen ist wirklich super eingehalten worden. Mhm. Aber das ist auch nur für 3 Monate. Und in der Tat, es wird ja noch länger dauern. Definitiv für uns wie für alle anderen, die jetzt übrigens noch nachkommen, bin ich von überzeugt. Wir sind ja nur die Spitze des Eisberges, hatten Sie ja eben auch schon angesprochen. Geht ja auch in der Maschinenbaubranche und anderen Branchen so. Ja, da muss noch was nachkommen. Mhm. Ob da ein Konjunkturpaket, alles schön und gut, so soll es ja heißen. Kredite ist ja auch ein zweischneidiges Schwert. Wird ja auch gesagt, ihr könnt KfW-Kredite nehmen. Nur wie will man die zurückzahlen?
Mhm. Ich frage dich jetzt mal ganz offen, wie lange würdest du das noch durchstehen mit deinem Restaurant und Hotel?
Ja, also wir, kann ich ja sagen, wir sind ja Eigentumsgeschäft.
Immobilie ist euch?
Immobilie ist uns. Ja, alles schön und gut, aber das ist unsere Altersvorsorge. Da möchte man ja auch nicht rangehen, das darf man ja nicht vergessen. Ja, sagen wir mal 4-6 Wochen. Und dann muss man sich wirklich mal was überlegen lassen.
Weißt du von Kolleginnen und Kollegen aus unserer Region, hier Kreisigen-Wittgenstein, die kurz vorm Ausstehen?
Ja. Also ich weiß einen Kollegen im Wittgenstein.
In Feudingen. Okay.
Der hat die Probleme, hat erst vor 2-3 Jahren den Laden übernommen. Und Pachtbetrieb,
ja,
Riesenkatastrophe. Ne?
Aber Bernd, was willst du machen? Da nutzen auch wenig Spenden wenig. Ne?
Nein.
Also das, eigentlich ist das eine Beerdigung mit Ankündigung, oder?
Also das wird so sein. Und ich glaube, das ist so schwierig die Lage auch ist. Ich kenne das Haus selber und ich schätze diejenigen, die das dort betreiben, weil die das wirklich gut machen und auch mit den Mitarbeitern versuchen, da gut umzugehen. Aber das sind einfach die Konsequenzen, die da sind.
Und ich glaube, und da würde ich nochmal anknüpfen an das, was eben zum Thema Verschwörungstheorien gesagt worden ist. Ich glaube, das, was wir alle zusammen nicht tun dürfen, ist im Grunde genommen so zu tun, als ob wir die Antworten schon hätten und sozusagen Lösungen präsentieren. Wir müssen transparent bleiben und wir müssen dort auch an der Stelle einfach zugestehen, dass es Themen geben wird, die wir nicht lösen können. Da können wir versuchen, Übergänge zu schaffen, da können wir versuchen, zu unterstützen an bestimmten Stellen, aber wir werden nicht alles lösen können. Und ich glaube, nur das ist die einzige Chance, die auch Politik hat, die sie am Anfang gut genutzt hat, wo man jetzt gucken muss, dass sie im Lobbyismus, also in verschiedenen Perspektiven, nicht wieder ein Stück weit untergeht, dass man wirklich ernsthaft dabei bleibt und nicht Dinge verspricht, die man auch hinterher nicht halten kann.
Aber auch,
um das ist ganz Wesentliches.
Die psychologische Seite ein bisschen auch zu sehen, und was hält einen aufrecht irgendwo? Ich kann immer nur sagen, das ist ja auch nicht nur in unserer Branche, das betrifft ja jeden in Deutschland. Wir können alle nichts dafür, wir sind alle da reingerutscht in die Krise, da hat keiner selbst zu verschulden. Hilft einem zwar auch nicht weiter, ist aber auch irgendwo ein Gemeinschaftsgefühl. Das heißt, wir sitzen alle im gleichen Boot.
Frau Dr. Barth.
Sie geben mir gerade das Stichwort Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube, das ist so eine Zeit, es ist eine echte Krise und es ist eine Zeit, wo man in den Themen wirklich sehr eng zusammenrückt. Bei 2 Metern Abstand, aber in den Themen sehr vertrauensvoll eng zusammenrückt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist und dass das auch in den Unternehmen hier und überhaupt gemacht wird, dass man versucht, kreative Lösungen zu finden, dass man einfach schneller lernt als bis jetzt. Und es ist ja so, ein solcher Prozess legt ja wie unter einem Brennglas die Stärken und die Schwächen offen. Da bekommt man Bestätigung. Ich sagte das vorhin mit dem Ausbau der Fertigung. Gott sei Dank haben wir das so gemacht. Ja, da gibt es so ein paar solche Aspekte. Aber auch zeigen auch auf so eine Situation, wo es Nachholbedarf. So, das wird, also man lernt schneller. Es werden Lernprozesse in Gang gesetzt. Und ich denke, es geht eben darum, einerseits das, was jetzt in dieser Situation zu machen ist. Also wie kriegen wir unsere Maschinen noch raus? Wie können wir unsere Baustellen in irgendeiner Form doch noch bedienen? Wie können wir den Kontakt zu unseren Kunden weltweit führen? Das ist das Aktuelle, ja? Ohne in den Aktionismus zu verfallen. Aber auf der anderen Seite zu gucken, wo müssen wir lernen? Einfaches Lernen, Single Loop Learning oder Double Loop Learning, strategisches Lernen, Geschäftsmodelle überdenken oder Sachen, die auch mit neuer Verteilung von Ressourcen zusammenhängen, die sind sehr schwer und aber die sind eben jetzt wichtig. Und da denke ich zum Beispiel, dass gerade hier in der Region, wo es sehr, sehr viele Familienunternehmen gibt, die, das weiß jeder, langfristig, mehr mit einem langfristigen Blick geführt sind, die eine besonders hohe Mitarbeiterloyalität haben, die, was die Mediziner auch, den Begriff, ich glaube, der kommt aus der Medizin, diese Resilienz haben, also eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Und das hilft einem, die Unternehmen, die gut geführt sind, die eine kritische Selbstreflexion immer mal wieder, nicht nur durch solche Krisen, einfach in ihrer Unternehmenskultur mit integriert haben, wo der Eigentümer als Kultivator eines Change-Managements eben auch mit agiert und eine Führung, die Visionen aufzeigt, die Ziele setzt, die aber auch Verständnis hat, wo man zusammenrückt in der Sache. Ich glaube, dass da die Familienunternehmen hier in der Umgebung ganz gut aufgestellt sind. Es ging ja im Wesentlichen hier um den Kreis Siegen-Wittgenstein, aber dass es natürlich erforderlich ist, dass von Seiten der Politik, auf welcher Ebene auch immer, der Handlungsspielraum eben gegeben wird, um diese neuen Lösungen dann auch umzusetzen. Da mag auch mal ein Fehler passieren. Eine gewisse Fehlertoleranz gehört zum Lernen auch dazu. Aber das ist ganz, ganz wichtig, sei es nun Steuererleichterung, sei es dass einfach in unserem Falle der Warenverkehr, die Produktionsabläufe international wieder laufen, dass man sich dafür einsetzt von Seiten der Politik. Aber eben, ja, ich glaube, dass wir von daher ganz gut aufgestellt sind. Aber wir brauchen natürlich ein bisschen viel Rückenwind. Ja? Also wir international oder Sie von den Gästen, die dann wieder kommen. Wir brauchen Lockerung, alles unter strengen Auflagen. Und da finde ich eben auch, dass man vor allen Dingen als jemand, der nicht Fachmann ist, auch nicht immer darüber diskutieren sollte, ja, dann sind sie jetzt hier, sich hier nicht einig und da nicht einig. Also für mich ist das ganz einfach. Ich mache das, was gesagt wird. Ich finde das toll, dass die Politik mit der Wissenschaft so eng zusammenarbeitet. Und was ich auch interessant finde, dass auch die Wissenschaft ja keine Instanz ohne Debatte ist. Es geht ja mal so, mal so, mal so. Aber das ist eben auch, die haben auch keine Blaupause. Die müssen ja auch dazu lernen. Also es ist irgendwie eine total spannende Zeit, in der es viel um Lernen geht, aber wo auch viel ja, Möglichkeiten, Handlungsspiel, was die Unternehmen angeht, Handlungsspielraum gelassen werden muss. Denn die Gesundung kann nur bottom-up von unten, von den Unternehmen kommen.
Martin, wir haben noch eine Frage von Hörern, da kommen wir gleich zu. Ich würde gerne ganz kurz vorher noch mit Sebastian Zimmermann ansprechen, weil du hattest auch noch eine Thematik.
Genau, ich fand das Stichwort, was der Thomas Kammer gerade gebracht hat, mit der Gemeinsamkeit und wir sitzen alle in einem Boot. Das ist ja, sagen wir mal, bei der Gastronomie das Gleiche wie auch bei der Kultur.
Ja.
Wir wollen alle, dass es nach der Krise eben auch wieder Kultur gibt. Wir wollen dann alle auch wieder irgendwo in ein Gasthaus gehen und wollen da zusammen feiern mit Freunden. Und ich denke mal, das ist schon auch ein Punkt, wo wir sagen, da brauchen wir jetzt auch eine gewisse Solidarität. Denn nicht alle sind ja in der Krise. Es gibt ja auch Unternehmen, es gibt Privatleute, die im Grunde genommen jetzt mehr oder weniger unbeschadet da durchkommen. Und da wäre eigentlich so meine Idee, dass man, natürlich, die Politik hat eine Verantwortung, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, aber dass wir aus der Bürgerschaft heraus auch eben solche Initiativen bringen, um zu sagen, Leute, wir brauchen doch die Gastronomen und wir brauchen die Kultur. Lasst uns da Ideen entwickeln, um das anders, um die irgendwie zu stützen. Ja?
Aber da sind ja auch Ideen entwickelt worden schon.
Ja, es sind, ja. Genau, es sind Ideen entwickelt worden. Also deswegen sage ich, ich finde das auch gut, gerade so eine Runde, ja, um auch da wieder Kompetenzen und kreatives Denken zusammenzubringen und zu sagen, was kann man machen? Also vielleicht ein Beispiel, wenn ich das gerade bringen darf, was wir in Netfen gemacht haben. Wir haben diese Hilfsinitiative Netfen und wir haben zusammen mit dem Peter Büdenbender haben wir solche Designs gemacht, ja, Support Your Local Hero. Das ist dann so eine Aktion, da haben wir T-Shirts, Tassen und so weiter gedruckt. Und da kann man in den Shop gehen auf dieser Hilfsinitiativenseite und kann dann den Erlös aus jedem einzelnen Produkt kann man seinem persönlichen Local Hero dann zuordnen. Und kann dann sagen, zum Beispiel das Gasthaus Klein in Deutz, dem möchte ich den Erlös zukommen lassen. Das sind natürlich Dinge, die ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Aber es hat natürlich jeder die Möglichkeit, auch mehr noch zu tun. Und wir wollen so ein bisschen darauf aufmerksam machen und sagen, hier, wir lassen euch nicht alleine, sondern da ist eine Gemeinschaft, die euch tragen will.
Das Zeichen.
Martin, du hast eine Frage.
Thema alleine gelassen. So fühlt sich auch Katharina aus Kreuztal. Sie schreibt, dass sie das Problem hat. Ich sitze täglich 6 Tage die Woche alleine mit meinen 4 Kindern zu Hause im Alter von 1 Jahr, 1,5 Jahre, 6 Jahre und 12 Jahre. Halte sie von allem anderen fern. Sie sind nur zu Hause. Zum Glück haben wir einen Garten mit allen möglichen für sie zum Spielen. Aber auch das ist ihnen langsam etwas zu langweilig. Mit dem Spazierengehen ist das auch so ein Problem, weil es sind noch 2 Kleinkinder dabei und der 6-Jährige sitzt im Rollstuhl. Das ist dann so, alleine dann mit den Kindern spazieren gehen, ist dann auch schwierig und der Mann muss halt den ganzen Tag arbeiten. Ja, sie fragt nach Hilfe für ihre Situation. Was kann man Familien in diesem Falle anbieten? Wie kann es da weitergehen?
Vielleicht unter psychologischer Hinsicht, Herr Semmerling. Schwierig, ne?
Es ist schwierig. Also da würde mir einfallen, irgendwo in der Familienhilfe nachzufragen, auch in Beratungsstellen nachzufragen, mal zu gucken, was man da vielleicht vor Ort organisieren kann, um solchen Familien zu helfen. Das ist ungeheuer schwierig. Familien mit mehreren Kindern auf engstem Raum zusammen, das zu organisieren, da kann ich nur einen Hut vorziehen.
Ja gut, was da fehlt, ist natürlich Kita einerseits, die noch nicht wieder öffnen darf, andererseits aber auch einfach die Spielplätze. Und die Frage gebe ich mal an Landrat Andreas Müller weiter. Spielplätze, da gibt es ja auch eine heftige Diskussion, ob man das eine erlaubt, das andere nicht. Gibt es denn da schon irgendwo Licht am Ende des Tunnels?
Ja, den wünschen wir uns ja alle. Den gibt es auch noch nicht. Ich glaube, dass in der nächsten Lockerung nach dem 4. Mai, sagen wir mal so, die kontaktlosen Tätigkeiten in das Auge gefasst werden. Also zum Beispiel Sportarten, die mit Entfernung funktionieren. Ich habe da auch die besten Hygienekonzepte schon von Vereinen, die ja oftmals die Infrastruktur tragen, auf den Tischen liegen, das im Moment alles noch nicht zugelassen ist. Aber ich glaube, dass sowas beim nächsten Mal dabei sein könnte. Der Psychologe war jetzt vorher dran, aber diese Ungewissheit wird ja von allen vorgetragen. Egal ob Unternehmen oder die Familie, die Hilfe sucht. nicht zu wissen, wie lange muss ich das denn jetzt so fortführen? Wie lange soll ich das aushalten? Den Kindern die Fragen zu sagen, ist das noch eine Sesamstraße lang oder doch noch eine Weile länger? Das ist ja das, was zermürbt. Und das ist aber auch genau das, was Wissenschaft, Politik, alle Verantwortlichen im Moment eben nicht liefern können. All die, auch die Mediziner, das sind ja Erfahrungswissenschaften. Also sie geben Wissen weiter aus Erfahrungen, die sie zurückliegend gemacht haben. Und wir haben eben noch keine Erfahrung mit den Krankheitsverläufen, mit den Ansteckungsrisiken, mit der Dauer, mit Immunität, mit vielem anderen mehr. Übertragen Kinder stärker oder weniger stark? Wie gut können die damit umgehen? Das wäre jetzt ja die Hoffnung auf die Antwort. Wann können zum Beispiel Kindertagesstätten wieder öffnen? Also zum einen direkte Entlastung bei den Hotlines erfragen, ob wir vielleicht da was aus dem Pool, aus der Familienhilfe zur Seite stellen können, wenn die Situation sehr, sehr zugeschärft ist. Und ansonsten ist das, was im Moment am meisten zermürbt und gilt, etwas Geduld haben.
So, jetzt ist das gekommen, was wir uns gewünscht haben, nämlich die Gesprächspartner hier zeigen auf. Wenn schon keine Schule, dann zumindest so tun, als ob. Thomas Kammer hat sich als Erster gemeldet eben.
Ja, ging noch ganz kurz auf das Thema von dem virtuellen Hut. Also natürlich gibt es auch bei uns in der Tat schon ganz viele Plattformen im Internet, wo auch die Solidarität für die Gastronomen letztendlich auch gewünscht wird und es funktioniert auch. Also da gibt es sehr viel Aktionen.
Können wir auch gerne jetzt welche nennen, ne? Zum Beispiel wirkochenweiter.de und sowas.
Zum Beispiel. Also da gibt es jetzt ganz viele verschiedene, die ich jetzt gar nicht so alle zusammenkriege ad hoc, aber die gibt's. Und das ist auch gut so. Die sind auch kostenfrei, was ich auch stark finde. Da möchte halt jetzt keiner auch Geld mitverdienen. Und nochmal, die Solidarität auch unserer Gäste ist auch gut. Das kann man ganz klar sagen. Da sieht man, wir haben gute Stammgäste, die wünschen sich auch, dass die entsprechenden Gastronomien, wo die gerne hingehen oder so, auch gerne wieder aufmachen sollen. Mhm. Natürlich, also das kann ich nur sagen. Die Solidarität auch aus der Kundschaft bei uns ist gut, sehr gut.
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass in Familien, ich glaube 4 Kinder waren es, wo Stress entsteht, wo wirklich ein Koller entsteht. Stichwort häusliche Gewalt, Herr Grond, habt ihr in eurem Kreisklinikum mit Familien da zu tun?
Weniger, das würde wahrscheinlich in der Kinderklinik stattfinden.
Ja.
Das ist ja Semmerling.
Ja, ich bin ja auch im Vorstand der Ärztlichen Beratungsstelle. Das ist eine spezialisierte Beratungsstelle gegen Gewalt an Kindern.
Ist sie stärker geworden in den vergangenen...
Kann man im Augenblick so nicht sagen. Also was mir halt große Sorgen macht, ist gerade bei Kindern, die gefährdet sind in ihrer Entwicklung durch eben die häusliche Gewalt oder ähnliche schlimme Geschichten, dass uns die Meldesysteme wegbrechen. Und das sind gerade die Kitas und die Grundschulen. Das sind die wichtigsten Melder. Das läuft im Augenblick unterm Radar. Mhm. Und das macht mir richtig Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht weiß, was passiert da, was passiert mit den Kindern, was kommt dann irgendwann mal raus, was da alles... Ich will das nicht an die Wand malen als schwarzes Gebilde. In jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Also ob da Familien sich dann nochmal wieder irgendwo zusammenraufen und an der Krise wachsen, um dann auch mit ihren Kindern wieder gerade jetzt besser umzugehen, das kann ja genauso sein, das weiß ich nicht. Aber es ist eine Gefahr, die einfach da ist, die muss man so benennen.
Bernd?
Also ganz konkret, da machen wir uns ja schon alle zusammen Sorgen drum letztendlich und gehen sehr achtsam damit, versuchen damit umzugehen. Und wir merken schon, dass also einerseits über die sozialen Medien da mehr Rückmeldung kommt. Also die Zuschauer- oder Zuhörerfrage an der Stelle ist etwas, was ich auch noch vielleicht kurz aufgreifen möchte, ist etwas, was vermehrt kommt. Die Hotline wird genutzt, das ist ein Thema. Wir haben bei uns im Hause bis jeden Abend bis 21 Uhr den Telefondienst besetzt. Das hat zwar nach der konkreten Krise ein Stück weit, also jetzt nachdem so ein paar Regeln sich etabliert haben, ist das etwas runtergegangen. Sie bleibt aber auch bei uns nach wie vor bis 21 Uhr offen, damit genau für solche Fragestellungen Anlaufpunkte da sind. Und das funktioniert, wird auch momentan organisiert. Das heißt also im Grunde genommen beispielsweise die Grundschulen bei uns machen schon ein Stück der Arbeit, indem sie nämlich gefährdete Kinder dann in der Betreuung mit übernehmen. Und ich bin froh, dass es jetzt ab Montag, sozusagen ab morgen klappt, dass Alleinerziehende, die jetzt wieder verstärkt in Berufen ja tätig sind, auch auf die Betreuung zurückgreifen können. Das ärgert mich dann so ein bisschen vor Ort schon mal in der Region, will ich auch ganz offen formulieren, weil das wird angekündigt über einen längeren Zeitraum. Und ich habe dann am Freitagabend um 21.40 Uhr kam dann der erste Hinweis, so und so muss das Meldeformular aussehen. damit sozusagen Alleinerziehende am Montag, für Montag das Ganze machen können. Okay, es wird wohl einen Tag später werden, aber das Gute ist dahinter einfach tatsächlich, dass auch die vielen Alleinerziehenden, die ja, ich sag mal, auch beruflich jetzt darauf angewiesen sind, meinetwegen in dem Einkaufsladen da die Tätigkeit auszuüben, dass da ein Stück weit jetzt eben Hilfe kommen, dass die sozusagen ihre Kinder auch in Betreuung hineingeben können. Das wird ein wenig die Situation entlasten, aber die Belastung wird bleiben. Deswegen ist wichtig, dass alle eigentlich zuhören und auch die Unternehmen. Wir können im Übrigen ja auch sehr viel dafür tun, indem wir zulassen, dass Menschen im Homeoffice tätig sind, weil eben die Kinder nicht betreut sind zum Zeit. Da muss man sich auch neue Dinge einfallen lassen, auch als Unternehmer, ob das nun als Kreis oder Kommune ist oder als Unternehmen selber, wie man das anders regeln kann.
Martin Horne, du hast noch eine Frage von unseren Hörern.
Katharina aus Kreuztal hat geantwortet. Sie hat sich also schon, also sie hat auch Kontakt mit der Familienhilfe gehabt. Doch die Leute, die da waren, auch die mussten 1,5 bis 2 Meter Abstand halten. Das ist dann natürlich dann bei den Kindern auch irgendwie, ja, sinnlos. Aber hier ist auch noch eine Frage an Herrn Dr. Grond. Was hält er von einer Impfpflicht, wenn ein Impfstoff entwickelt wurde? Die Diskussion bei manchen Familien, ihre Kinder gegen zum Beispiel Masern impfen zu lassen, ist ja schon bei manchen im Gange. Wie will man das vernünftig handeln?
Ja, da habe ich jetzt noch keine richtige Antwort drauf, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin schon für die Impfpflicht bei den kindlichen Erkrankungen, das muss ich einfach so sagen, ganz klar positioniert. Hier wird es schwer sein, eine Impfpflicht durchzusetzen. Aber wir wissen ja, wenn ein großer Teil, da redet man immer von 70-80% durchimmunisiert sind, dann stellt sich das Problem nicht mehr in dem Maße, wie wir es haben. Und gerade wenn die älteren Risikopatienten sich durchimpfen lassen werden, und das werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, habe ich da nicht so das Problem, dass man wirklich 100% Impfung haben muss. Also eine Zwangsmaßnahme wird es wahrscheinlich nicht geben können.
Apropos Zwang, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Der Landrat ist ja auch Kreispolizeibehörde. Ne? Und in erster Linie sind es ja, soweit ich weiß, die Ordnungsämter, die gewisse Dinge durchsetzen müssen. Aber dann ruft man dann doch wieder die Polizei. Wie geht denn die Polizei damit um? Wie geht man denn als quasi Polizeipräsident mit so einem Thema um? Vor allem, wenn dann jetzt die Maskenpflicht kommt. Pflicht heißt ja auch immer, der Staat droht möglicherweise mit Dingen, die nicht so schön sind, wenn man sich nicht dran hält.
Ja, das hätten wir gedacht, dass wir damit drohen, das tun wir wieder nicht, da erkläre ich gleich noch was zu. Also es ist eine spannende Zeit und das ist auch für die Kolleginnen und Kollegen schwierig auf der Straße. Ich glaube, das ist für Ordnungsämter genauso wie für Polizei das richtige Maß, der richtige Ton der Ansprache, die Ernsthaftigkeit des Anliegens, dass man nicht in der Gruppe eng zusammenstehen darf oder ab Montag vielleicht eine Maske tragen muss in bestimmten Situationen, aber nicht zu überdrehen. Dennoch bereit zu sein, dem Bürger zu erklären, warum das sinnvoll ist, dieser Maßnahme zu folgen und nicht sofort den, in Anführungszeichen, Knüppel rauszuholen. Dann aber natürlich im zweiten Gang, wenn der Ansprache nicht gefolgt wird, die Konsequenz des staatlichen Vertreters auf der Straße walten zu lassen, dass, wenn dem nicht Folge geleistet wird, natürlich das Bußgeld oder die Strafe folgt, der Strafantrag geschrieben wird. Das ist sehr schwierig. Ich glaube, wir haben das hier in der Region sehr gut hinbekommen. Sowohl von den Ordnungsämtern als auch von Polizei habe ich zumindest die Rückmeldung sowohl von Hinweisgebern, die erwarten ja dann auch, dass eingegriffen wird, dass dies geschieht, und auch von denen, die angesprochen wurden, bekomme ich die Rückmeldung, dass das sehr seriös erfolgt ist. Insgesamt, finde ich, haben wir relativ wenig Bußgeld- und Straftatverhängungen. Ich weiß, am ersten Wochenende, die Zahl habe ich noch im Kopf, Samstag, Sonntag, als die Kontaktsperre galt, da waren es 23, glaube ich, polizeilicherseits fürs ganze Kreisgebiet. Das ist ja verschwindend gering, wenn man mal ehrlich ist. Also das finde ich gut. Jetzt kommt die Maskenpflicht am Montag. Es wird wieder mal ein spannender Teil in ÖPNV und beim Einkaufen, sage ich mal kurz und knapp. Da ist aber keine Strafe mit verbunden, wenn man sie nicht trägt. Das wird also jetzt das nächste, die nächste Schwierigkeit vor allen Dingen der Beamten auf der Straße. Auf der einen Seite jetzt dafür zu sorgen, dass die Leute in diesen Situationen, wo Abstand halten nicht geht, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja das oberste Gebot, Abstand halten. Und immer nur dann, wenn das nicht geht, sollen weitere Maßnahmen greifen. In diesem Fall jetzt also das Maske tragen. Und das funktioniert wiederum nur, wenn sie alle Maske tragen und nicht nur, wenn einer Maske trägt. Das wird also die nächste spannende Woche, in die wir da am Montagmorgen starten werden.
Aber ich habe das schon gehört aus Teilen des Kreises, die haben gesagt, jetzt haben wir eine Maske, aber wo kriegen wir den ÖPNV her?
Auch schön. Aber es wird auch eine bunte Zeit werden, weil, was ich da alles schon gesehen habe, da gibt es durchaus sehr, sehr kreativen Umgang mit dem Thema Maske im Gesicht. Also ist ein modisches Accessoire.
Ja.
Meine Schwester näht kräftig. Vielen Dank, dass sie mich beliefert hat von der Stelle hier. Bernd, wir sind fast rum, fast aber einen haben wir noch.
Vielleicht
noch
ganz schnell, Bernd.
Ja, an der Stelle ganz einfach die Antwort zu der Frage mit den Masken. Also ich glaube, das wird nur darüber zu lösen sein, dass man auch klar und deutlich einfach formuliert. Und dafür sind die Läden erstmal selber verantwortlich. Nur wer eine Maske trägt, kann eben auch entsprechend einkaufen. So, da brauche ich keine Strafe hinterzulegen, sondern ja, da muss ich nur sagen, ja, tut mir leid, ja, entweder kannst du dir jetzt bei mir eine kaufen, das wäre natürlich die beste Lösung an der Stelle, wenn sie nicht von der Schwester, ne, Lydia gemeldet worden ist, sondern tatsächlich im Grunde genommen, das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist eben Zivilcourage. Also auch Jugendliche, denen man begegnet an der Stelle, eben darauf zugehen. Nicht jetzt anrufen Ordnungsamt, sondern genau, ne, das im schlimmsten Fall schon natürlich, wenn sie nicht, wenn es nicht funktioniert, aber im Grunde genommen darauf zugehen, erklären, deutlich machen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir da wieder bei dem gesellschaftlichen Miteinander. Weil das ist bei der Anreise mir hier zu kurz gekommen. Ich bin hier durch eine wunderbare Landschaft gefahren, aber ich habe keine Kinder gesehen. Mhm.
Und wir hatten noch Material für weitere zwei Stunden.
Weitere zwei Stunden.
Wir sind fertig mit der virtuelle Hut Spezial live aus dem Lütz auf Rade Siegen. Wir werden noch Mitschnitt auf radesiegen.de setzen in den nächsten zwei Stunden definitiv. Und unter virtuellehut.de wird dann der Mitschnitt auch mit Videostream zu sehen sein. Marco Federhen, vielen Dank.
Danke, Rüdiger.
Vielen Dank auch dem Team hier natürlich.
Danke an die Runde, dass wir auch hier diese schöne Aula bekommen haben. Und ich finde, wir sollten uns jetzt alle mal ganz kräftig applaudieren. Das muss jetzt einfach mal so sein.
Okay. Und jeder draußen bleibt bitte und unbedingt gesund.
Ja. Tschüss zusammen. Bis dann.
Vielen Dank.